Ich habe tatsächlich gerade den Trailer für Kingdom Come Deliverance 2 gesehen.
Ach, nice.
Also müsste ja eigentlich auch was für dich sein, ne? Mittelalter-Setting und realistische Umgebung. Ich war ja Riesenfan des ersten Teils, auch wenn ich ihn nie durchgespielt habe. Aber als ich den Trailer eben gesehen habe, dachte ich, mega. Kommt ja auch bald ein Brettspiel tatsächlich, ne?
Ja, witzig, ja. Ja, ich habe es tatsächlich nicht gespielt, weil ich halt da so stumpf bin, dass ich Fantasy immer vorziehen würde.
Oh.
Aber ich habe sehr Gutes davon gehört sonst so, ne? Also es ist das Einzige, was mich davon abgehalten hat.
Da verpasst du was. Wir waren ja tatsächlich sogar in der Umgebung im Urlaub. Unser erster selbstbezahlter Urlaub war quasi
Polen
in der Spielwelt. Nee, Tschechien.
Tschechien, Entschuldigung. Oh.
In Böhmen, ja. Wir waren tatsächlich in unser erster bezahlter Urlaub, weil es war halt super günstig auch. Tschechien ist ja auch wirklich ein sehr günstiges Urlaubsziel, auch fürs Essen gehen und so. Und das ist unfassbar, wie detailgetreu die Gebäude eingebaut haben, dass du wirklich in der Realität davor stehst und denkst, Mensch, das kenne ich doch aus dem Spiel. Und da bin ich im Spiel schon zigmal rumgelaufen. Ich kann es nur empfehlen. Bin super gespannt, auch wenn das jetzt nicht direkt was mit Brettspielen zu tun hat, aber ich glaube, solche News erschüttern immer wieder auch über die Szenen hinweg. Und wie gesagt, es kommt ja auch ein Brettspiel, da bin ich auch gespannt drauf, wobei ich da dann auch immer, gerade im Moment werden sehr viele Videospielumsetzungen angekündigt, habe ich das Gefühl. Und ich weiß nicht, in welcher Qualität die nachher rauskommen werden. Die sind ja auch alle noch nicht rausgekommen, sind ja alles nur Kickstarter.
Genau, ja, da hängen sie so ein bisschen fest. Nee, aber ist doch cool. Und das kam jetzt überraschend, oder was?
Ja, sie hatten irgendwie vor ein paar Wochen angekündigt, da kommt was Neues und jetzt heute kam der Trailer. Ich war total begeistert. Also, ja, kann das auch jedem nur empfehlen, den ersten Teil einfach zu spielen, weil der recht günstig zu bekommen ist und wirklich, also Storytelling super, Umgebung klasse und ja, fand ich echt cool.
Ja.
Wenn man was Solo spielen will und keine Brettspiele, aber wir sind natürlich hier für Brettspiele, Thomas.
Genau.
Auch wenn wir letzte Woche ausgesetzt haben. Eine Schande
Sachen,
über unser
Haus. Überraschend rauskommen wieder, genau. Ja, wir hatten ja den Herrn Anspruch, dass wir es wöchentlich rausbringen. Das möchten wir auch weiterhin tun, ne? So eine gewisse Regelmäßigkeit und so. Aber wir sind alle drei busy und es ist zu dritt tatsächlich schwierig, die Termine zu finden. Der Stefan ist heute auch, lässt grüßen, der ist heute nicht dabei. Und wir mussten die Segel da streichen, zumindest was den wöchentlichen Termin angeht, in manchen Phasen in unserem rauschhaften Leben.
Das, also, das ist so, ja.
Und es wird immer wieder Momente geben, wo das nicht klappt. Das tut uns leid, ne? Es ist ja so ein bisschen diffus, so wir sprechen ja so ins weiße Rauschen rein und wir gewöhnen uns daran, dass uns ein paar Leute zuhören. Wir haben ganz nette Zuschriften bekommen. Danke dafür. Wir freuen uns
ja,
über
vielen
jeden, der
Dank.
Da ist.
Boah, wir waren total begeistert. Also waren ja wirklich auch Nachrichten dabei. Auf eine will ich gleich auch direkt eingehen im Gespielt, aber fand ich total schön, dass das direkt auffällt. Ich dachte so, ist ja eigentlich total egal, wenn wir mal eine Woche aussetzen, aber das motiviert einen dann tatsächlich dann direkt weiterzumachen, auch wenn wir wahrscheinlich nächste Woche auch aussetzen werden. Das ist dann dem Urlaub von mir geschuldet, da freue ich mich auch drauf.
Ah, das passt auch gut mit meiner Abi-Klausur. Das läuft. Ja. Also ihr hört schon raus, das ist dann einfach so. Ne?
Manchmal
bleibt
ist
uns
es
gerne
so.
Gewogen, ne? Und hört nach, was es sonst so gibt. Und wir schreiben auch gerne zurück. Es dauert nur ein bisschen, ihr müsst euch das vorstellen. Ich versuche diesen Instagram-Account zu bedienen. Das ist so ein bisschen Dad-mäßig, wie ich das tue. Und bei der Beantwortung von Nachrichten kommt dann mein Beamtentum mit rein. Also das dauert
also wenn die Antworten weird sind, dann ist es Thomas schuld. Ich halte mich da komplett raus.
Ja, ich bin der Community Manager, aber das ist halt, also wir sind auch wirklich dieses Influencen und so, ist mir etwas suspekt. Ich bin froh, dass wir einen Podcast haben und wir freuen uns über jeden, der hier ist, aber wir machen da nicht so viel Spökes. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für.
Ja, ansonsten könnt ihr auch gerne die Kommentarfunktion mal bei Spotify nutzen. Da gucken wir vielleicht dann auch andere als Thomas rein. Aber wie gesagt, wir freuen uns über jede Nachricht, die wir bekommen und haben euch auch wirklich feine Spiele im Gespielt wieder mitgebracht, dass der Stefan nicht da ist. Gleichen wir einfach mit unserer Kompetenz heute irgendwie, versuchen wir das auszugleichen, auch wenn wir das natürlich nicht können.
Genau,
aber,
wir sehen darüber hinweg, dass du gerade den Leuten erzählt hast, sie sollen das an mir vorbei organisieren, wenn sie was erreichen.
Nein, das wollte ich jetzt auch nicht sagen.
Intro!
Aber ich wollte.
Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Thomas, Stefan und Simon.
Gut, starten wir mit der Folge. Ich wollte direkt mal auf den Zuschauerwunsch eingehen.
Ja.
Und zwar hat eine Zuschauer auch vor allem komplett daneben. Ihr merkt, es ist, es ist ein harter Arbeitstag für uns gewesen und trotzdem sind wir hier. Letzte Woche, muss ich auch ehrlich gesagt sagen, bin ich auch ausgestiegen, weil ich mich tatsächlich nicht in der Lage dazu gesehen habe, einen Podcast aufzunehmen, weil ich so fertig von der Arbeit war. Ja. Und dann denke ich mir lieber, dann lieber eine Woche Pause machen, als wirklich eine katastrophale Folge machen. Ein paar Diffuse hatten wir ja schon, muss man nicht sagen. Aber,
wir sagen nicht welche.
Wir sagen nicht welche, das müsst ihr selber beurteilen. Aber wir wollten trotzdem kurz sprechen, beziehungsweise ich, weil Thomas hat es leider noch nicht gespielt. Das hätten wir eigentlich nachholen können. Aber ich habe es gestern leider vergessen mitzubringen. Und zwar geht es um Avant-Card, glaube ich heißt es.
Ja.
Ein Deck-Building-Game. Sehr unique, ein ehemaliger Kickstarter und mittlerweile habe ich mitbekommen, soll es sogar auf Deutsch rauskommen. Jetzt gucke ich gerade nach, genau, bei Hoch kommt es raus.
Bei Hoch?
Wobei Hoch nicht heißt Deutsch, ne, unbedingt, oder?
Doch, oder?
Doch, ich glaube schon.
Aber es ist interessant, dass sie sich so ein Kickstarter-Projekt schnappen, ne?
Also ja, vor allen Dingen auch so ein Projekt von, also die sind sehr bekannt, die Leute, die mitgemacht haben. Die haben schon zig Games designt. Aber Avant-Card macht es tatsächlich ja, sehr, sehr neu. Und zwar, worum geht's? Es ist so ein ich sag mal, ein, ich will nicht sagen egales Setting. Es ist ein ja, Kunst-Setting, aber das Thema ist tatsächlich nicht sonderlich relevant für das Spiel. Wir haben, eigentlich will ich euch mit dem einen Satz catchen, Deckbuilding meets Uno. So, da klingt erstmal vielleicht wenig attraktiv, weil ich weiß, auch bei der Arbeit, ich muss andauernd Uno spielen und Uno ist wirklich, ja, es ist schon auch anstrengend zu spielen. Aber ja, es gehört halt irgendwie in die Brettspielwelt dazu. Ich meine das aber bei Avant-Card tatsächlich positiv. Worum geht's? Wir haben Karten und wir versuchen quasi Ketten zu bilden, aneinander folgende Reihen von gleichen Zahlen oder Farben und möchten davon möglichst viele nachher vor uns ausliegen haben, immer aus 5 Handkarten. Jede Ziffer hat, oder nicht jede, aber die Ziffern, die wir auch immer wieder dazu kaufen können, haben aber auch noch besondere Fähigkeiten. Die eine lassen uns wieder eine Karte nachziehen, das andere ist quasi eine universelle Farbe, das andere ist da ein Joker. Und das Coole ist, es gibt so viele Sets, ich glaube, mit in der Kickstarter-Variante waren 4 oder 5 drin, was die Karten bedeuten können. Die sind nicht aufgedruckt, die Sachen, sondern sind als separate Karten quasi dabei, sodass quasi die tatsächlichen Karten, die du in der Hand hast, sehr komplett sprachneutral sind, nur eine Farbe und eine Ziffer drauf haben. Ähnlich wie bei Uno halt. Und du möchtest dann eine Karte, ich weiß nicht, ist das Prinzip klar, so eine Kette zu bilden oder ist das schon zu umständlich?
Doch, ich habe gerade geschaut, also mit dem Bild versteht man es, ja.
Ja gut, toll, das hilft jetzt natürlich gar nicht.
Ja, die Leute googeln noch mit, so, ja.
Ja, das stimmt, außer du fährst Auto, dann lass es bitte sein. Ja. Nee, also tatsächlich, wenn du eine blaue 2 hast, kannst du theoretisch eine rote 2 drauflegen, du kannst aber auch eine blaue 7 drauflegen, wäre jetzt das Beispiel. Und darauf kannst du ja wieder die gleiche Zahl oder Farbe legen. Und so versuchst du quasi eine kleine Kette aufzubauen. Und verdienst so nach und nach Geld und kriegst Siegpunkte, je nachdem, wie viel Geld du quasi damit einnimmst. Die einen Karten sind vielleicht mehr wert, die anderen weniger. Wenn du am meisten 2 hast, kannst du dir noch eine andere Karte aussuchen und so weiter. Und du versuchst natürlich so ein bisschen auf Farben und Zahlen zu gucken und es geht super schnell. Und ich finde das Spielkonzept sehr, sehr einzigartig und fand tatsächlich, dass es richtig viel Spaß gemacht hat. Also ich habe es schon einige Male gespielt. Ich finde nicht jedes Set, also die sind so nach Städten unterteilt. Ich fand das erste tatsächlich mit am besten. Das Kickstarter-Exklusive fand ich auch sehr cool. Das zweite zum Beispiel hat mir nicht so gut gefallen. Das war dann, wie soll man sagen, ein bisschen hakeliger. Ne? Das ist aber auch persönlicher Geschmack. Was magst du? Magst du lieber ein flüssiges Gameplay da haben und du weißt immer, welche Zahl was macht? Oder möchtest du halt immer mal wieder nachgucken und dafür halt, ich sag mal, ein längeres Spiel haben? Also es zielt tatsächlich auch auf unterschiedliche Spielweisen ab. Und da muss man sagen, ist der Umfang halt wirklich toll. Du hast auch mitgeliefert so ein aufklappbares Teil, womit du quasi einfach nur so eine kleine Box aufklappen musst und alles ist richtig sortiert. Das ist total faszinierend. Nice, ja. Klappt leider nicht, wenn es gesleeved ist. Deshalb habe ich es leider nicht benutzt. Aber finde es trotzdem cool. Und für mich ist das so ein kleines Ding. Ich weiß nicht, ob es schon bei Hoch rausgekommen ist, aber ich finde, Avant-Card wird vielleicht dann zur Messe da sein oder so. Ich gucke gerade. Hast du es schon gesehen? Nee, also es ist vorbestellbar. Nee,
ich bin gerade auf die Seite gegangen und habe geguckt nach den Versions.
Kostet halt so 15 bis 20 Euro und soll im Sommer lieferbar sein. Ich denke, das wird so eine Messeneuheit sein, die Hoch dabei hat. Und ich bin tatsächlich auch im Überlegen, das zum Beispiel meinen Eltern zu empfehlen. Ne, die spielen gerne mal ein Spiel, auch in kleinem Format. Und das macht was Neues. Ne? Und ich habe auch noch nie so eine UNO-Mechanik so intelligent zu einem schönen runden Spiel vereint gesehen. Es gibt viele Spiele, die sich da so ein bisschen dran bedienen, aber das macht es wirklich, vereint so zwei Welten und macht tatsächlich was Cooles Neues draus. Deshalb hat mir das echt gut gefallen.
Und diese UNO-Wirkung ist nicht zu unterschätzen. Ne? Also wenn du auf UNO aufsetzen kannst, ne, es ist ja, ich sehe es ja auch ständig,
ja.
Das ist das Spiel, das die Schüler in der Tasche haben, wenn sie ein Kartenspiel haben, spielen die UNO. Und es hilft total, wenn man sagt, das ist wie UNO und. Ne? Das war bei Red Seven auch schon so, ne, dass sich ja da zum Filler mausert. Und es sieht fantastisch, Avant-Card sieht fantastisch aus.
Ja, das ist ein großer Pluspunkt vom Game. Deshalb habe ich es damals auch gebackt. Also ich habe gehört, Deckbuilding bin ich sowieso immer dabei, aber ich habe auch gesehen, die Karten sehen wirklich schön aus, es ist sehr clean designed und also wie du sagst, du kannst es easy peasy neuen Leuten beibringen und das ist immer gut. Also ich könnte dir das Spiel in 3 Minuten erklären, ne? Und das macht natürlich die Hemmschwelle zum Erklären auch geringer und vor allen Dingen ist auch ein Erfolgserlebnis, wenn man Leuten das erklärt, die schon mal UNO gespielt haben. Top Ding. Ich habe es bisher nur zu zweit gespielt. Ich denke, dass es mit viel, also dass es locker auch in einer größeren Gruppe geht. BGG sagt bis zu, also am besten zu dritt. Ja, also ich denke, das kommt auch darauf an, wie lange willst du eine Downtime haben am Tisch, wie lange willst du warten, bis der nächste am Zug ist. Aber an sich ist das eine sehr coole Sache und also ich würde auch sagen, dass das auch was für dich ist, tatsächlich, wenn es da mal rauskommt.
Kannst du über die unterschiedlichen Sets so Fiesigkeiten, so Take That oder sowas steuern? Gibt's das da?
Oh, das ist eine gute
Frage. Weil du UNO sagtest, dann.
Also, es hat mit UNO eigentlich.
Ist das so ein Set, das ein bisschen interaktiver ist oder so?
Nicht ganz. Also, du vergleichst so ein bisschen manchmal Mehrheiten. Mhm. Aber es hat nicht dieses. Es ist kein UNO. Dieses Prinzip von UNO, welche Karte kannst du auf welche legen, das ist in diesem Spiel drin. Und ansonsten ist es ein Deckbuilding-Spiel.
Okay.
Ja, also, mit UNO, dass du Sachen nacheinander, also dass du miteinander interagierst, hast du eigentlich insofern nicht. Na, du duellierst dich so ein bisschen auf, wer macht mehr Geld und so weiter, aber es ist dann doch etwas solitärer, als man es vielleicht dann denkt, wenn man UNO hört.
Okay, ja. Das wollte ich nur klar haben für mich, weil das ist immer die eine Frage, die ich stelle als Standard.
Ja
ich würde bei meinem im Kunstbereich bleiben. Ich hatte ja schon angekündigt, ich wollte eigentlich heute die Struktur über Bord werfen und so ein bisschen durch die letzten 3-4 Wochen gehen, was so an Spielestationen da war. Das passt aber ganz gut gerade. Ich fange an mit unserem Osterurlaub, wo wir mit vielen Nichtspielern in einem Ferienhaus waren für 5 Tage. Südbelgien, sehr schön da, Ardennen, klasse Gegend. Und wir haben nur ein Spiel gespielt, weil das war halt so eine Situation, wo ein paar Leute gesagt haben, nee, Spielen sind voraus und ist halt manchmal so, ne? Aber wir haben eine 4er-Runde Pictomania gespielt. Hast du das mal gespielt, Simon?
Tatsächlich nicht, nee.
Das ist das erste Partyspiel von Vlada Cevatl.
Ich habe
den Namen weiter zu üben. Ne, vor Codenames noch hat er das gemacht und das ist ein Malspiel, Montagsmaler im Prinzip. Und dann ist es halt so geil, wie ich es bei ihm finde, halt, es ist so schön durchdesignt, ne? Also du hast ja dieses Prinzip, dass die großen Designernamen so manchmal so leichte Spiele designen und dann sind clevere Designknäpfe drin. Es ist einfach so, dass man 6 Karten hat, auf denen stehen jeweils 6 Begriffe zu einem Themenbereich, also auch sehr ähnlich. Da steht irgendwie Haus, Burg, Schloss, Festung drauf. Und jeder Spieler hat vor sich ein Tableau, auf das er malen kann, ein wiederbeschreibbares, mit einem abwischbaren Stift und zieht dann verdeckt einen der Begriffe. So, und alle malen gleichzeitig und müssen gleichzeitig bei den anderen raten, was die geraten haben. Es ist also eine Echtzeitkomponente dabei. Und du machst einerseits als Ratender viele Punkte, wenn du schnell bist und bei den anderen guckst, was haben die, bist aber selber damit beschäftigt, was du malst. Und gleichzeitig als Malender kriegst du Punkte für wie viele Leute deins erraten. Das heißt, wenn wenige deins erraten, kriegst du auch weniger Punkte. Und das ist halt so der Kniff, der für mich das Spiel macht. Das ist so genial. Und die totale Reizüberforderung, während du versuchst, so gleichzeitig das gut zu malen, bei den anderen zu spinksen, was die jetzt auf den Zettel gebracht haben, und bei den Begriffen noch auseinander zu dividieren, ist das jetzt eine Festung oder eine Burg, was der gemalt hat. Und du wirst überfordert mit solchen Begriffen wie Hecke. So, ne, also, und ja. Ich habe dann so dreidimensional so einen Garten gemalt mit Hecken drumherum, aber das dann so mit den so Perspektive zu malen, das sah komplett scheiße aus einfach, und war Mordspaß einfach. Also es ist wild und es hat so tolle Designelemente da drin, wo ich denke, ach Flader, so, ne, also da, wo du denkst, so, ja, da steckt halt ein Meister hinter. Kriegt man für einen Appel und ein Ei, glaube ich, für 15, 20 Euro. Es gibt eine neue Variante in der kleineren Box, glaube ich. Die alte hat, glaube ich, bessere Komponenten. Ich weiß gar nicht, ob in der neuen vielleicht nur ein Block mit Bleistiften drin ist oder so. Ne? Aber das ist ja auch, also sowohl diese abwischbaren Stifte als auch jetzt Boards, auf die man schreiben kann, die kriegt man auch im Brettspielbedarf bei spielmaterial.de oder so.
Die gehen ja regelmäßig.
Wenn es daran hapert. Ich weiß genau. Ja, die waren auch leer. Also nach der Runde, also 1-6 hätten wir schon nicht mehr spielen können. Es gibt bis 6 eigentlich, weil 2 Stifte leer waren. Es stand hier lange im Schrank, aber macht mega Spaß. Und die Karten werden halt auch richtig fies. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und irgendwann hast du dann so abstrakte Begriffe wie Hoffnung oder Resignation oder sowas, was du malen sollst.
Okay, das
ist der Knaller.
Ne? Das also ist natürlich geil.
Hat sehr viel Spaß gemacht als Partyspiel, als Malspiel. Kenne ich da eigentlich kein besseres. Aber ne, also den Bereich habe ich auch wirklich nur so mit ich habe das Spiel als Malspiel und weiß gar nicht. Fallen dir da noch Alternativen ein?
Ich weiß nicht, so ein bisschen erinnert mich an Crazy Pigs. Kennst du das?
Ja, ist das wie Crazy Words?
Ja, genau. Oh, nee. Mit Formen und so.
Mhm.
So ein bisschen von der Wertung und Auswahlgeschichte ist es so ein bisschen so, oder?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie
es klingt.
Bestimmt.
Es klingt, okay, ich weiß auch nicht, die ZuhörerInnen können uns aufklären. Tatsächlich klingt es super spannend, ich bin total enttäuscht, dass es nur bis zu 6 Leuten geht. Weil tatsächlich, das wäre was für meine Familienrunde, aber sind wir immer zu 8.
Ja, aber ich glaube, das ist dann zu krass. Also da musst du auf zu viele Sachen gucken gleichzeitig. Und
ich glaube, das gerade das ist, glaube ich, dann das, was richtig Spaß macht. Ne?
Das ist so geil.
Diesen Chaos. Also gerade dieses Realtime-Element. Also ich hätte übelst Bock, das mal zu spielen tatsächlich.
Ich
kann mir vorstellen, dass das ist die Frage zu wie viel. Ne? Geht das auch schon zu dritt gut? Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das Ding.
Ja, zu dritt kannst du dich zu sehr aufs Zeichnen konzentrieren, glaube ich. Ne? Also 4, 5, 6, glaube ich, ist der Sweet Spot dabei. Und wenn man da Secondhand-mäßig drüber stolpert oder sich halt die neue Version holt, macht man nichts falsch mit. Das ist das Party-Malspiel.
Ist auch schon was älter.
Mich, ja.
Hat den deutschen Lernspielpreis 9 Years and Up nicht bekommen, aber wurde dazu nominiert. Und wurde zu den Golden Geek Best Party Games 2012 nominiert.
Boah, 2012 schon, krass.
Das ist echt krass, lang her.
Es gibt
aber klingt auch, wirklich wieder, ne, also Codenames ist ja auch einfach und genial. Und so klingt das jetzt auch wieder. Als würde das einfach unfassbar. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie viel Spaß das am Tisch machen muss.
Ne, es funktioniert halt einfach super. Und es gibt ein kleines Add-on, wenn ihr das kriegt, in der Pegasus-Edition, die Geek-Edition, wo dann halt so, keine Ahnung, so Computerspielreihen drin sind oder sowas. Ne? Also da müsst ihr natürlich gucken. Man kann sehr modular reinmischen, welche Begriffe man nimmt oder nicht. Das ist ja alles nicht so ernst. Ne? Wir haben auch gesagt, komm, wir nehmen jetzt mal 3 schwere, wir wollen hier den Mega-Abriss haben und noch so ein paar leichte und es ist halt zufällig, wer was kriegt dann. Aber ja, kann ich nur
das
empfehlen.
Das klingt echt cool, ja.
Ja.
Ja. Gut, gehen wir mal in die härteren Gefilde, die jetzt noch dran sind. Die müssen jetzt was ab, beziehungsweise was heißt was ab? Ich habe tatsächlich mal endlich geschafft, mal wieder ein Top-Tentel der BGG-Charts zu spielen, auf All-Time. Und zwar den Platz Nummer 10, Star Wars Rebellion. Ja, wie bin ich in dieses Spiel überhaupt reingekommen, fragt ihr euch sicherlich. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich überhaupt kein Franchise-Fan bin. Das war irgendwann mal richtig krass, hatte das jemand günstig im Angebot auf dem Discord. Ich habe es, glaube ich, für 60 Euro inklusive Versand oder 55 bekommen. Und ich dachte mir, ja komm, das ist so gut bewertet, ich muss es mir eigentlich mal holen. Und dazu muss man sagen, dass ich jetzt tatsächlich dadurch, dass ich spielen wollte, nochmal Lust hatte, alles nochmal bei Star Wars durchzuschauen. Weil ich das Gefühl hatte, ich habe es zuletzt vor echt vielen Jahren gesehen. Also sag mal, ich bin mit meiner Freundin fast 10 Jahre zusammen und wir haben definitiv nur 4 bis 6 einmal gesehen, weil ich die halt, die finde ich richtig gut. Und von 1 bis 3 war ich...
Um zu testen, ob die Beziehung was wird?
Hä?
Um zu testen, ob die Beziehung was wird, hast du ihr Star Wars gezeigt?
Nein, nein. Also so auch nicht. Also so
wir müssen das nicht vertiefen, Simon.
Nein. Star Wars 7 hatten wir im Kino dann gesehen, als er rauskam. Aber ansonsten, ne, Teil 1 bis 3 war ich nie so ein Riesenfan von. Und dann dachte ich, komm, wir haben jetzt das Spiel, jetzt gucken wir auch nochmal vorher, stimmen wir uns ein bisschen ein. Und wir haben tatsächlich jetzt 1 bis 8 geguckt, inklusive Rogue One. Und es fehlt uns noch der 9. Teil. Ich muss auch sagen, nach dem 8. habe ich auch gar keine Lust mehr auf den 9. Aber muss sagen, Teil 1, ja, fand ich nicht so gut. Aber Teil 2 und vor allem auch Teil 3 habe ich tatsächlich unterschätzt. Ich finde, was die mit der gesamten Star Wars Lore gemacht haben, auch vom Worldbuilding her, sehr interessant. Und werden auch anschließend weiter Clone Wars gucken. Das hatten wir angefangen. Also wir sind jetzt komplett wieder eingestiegen. Und ich muss auch sagen, ich würde mich jetzt nicht als Star Wars Fan bezeichnen. Aber also gerade 4 bis 6 finde ich schon sehr cool, was sie da gemacht haben. Ne? Auch diese Mischung zwischen Sci-Fi und Fantasy. Und um jetzt die Lobeshymnen abzuschließen, ne? Star Wars Rebellion bezieht sich eben auf die Zeit von Episode 4 bis 6. Und ich muss trotzdem noch dazu sagen, bevor hier irgendwie Unstimmigkeiten entstehen, 7 fand ich, der hat Spaß gemacht, aber er hat einfach nur Teil 4 nochmal erzählt. Und Teil 8, ja, brauchen wir nicht drüber sprechen, glaube ich. Also, ich sag mal, die Milch-Szene und die Szene, nee, ich darf ja auch nicht spoilern, ne? Aber da sind ein paar Szenen dabei, wo ich sage, nee, also nee. Einfach nein.
Ja, ja, ja.
Obwohl einige Sachen auch ganz gut waren, aber alles im allem fand ich ihn auch ziemlich langweilig, auch von der Geschichte her. Und die Ausbildung, keine Ahnung, nee. Trotzdem, 4 bis 6 feiere ich sehr. Und habe vor allen Dingen auch früh, ich bin sehr früh damit eingestiegen, bevor ich die Filme gesehen habe, habe ich Lego Star Wars gespielt. Ich weiß nicht, kennst du das noch?
Ja.
Damals bist du wahrscheinlich zu alt für, ne? Weil damals warst du wahrscheinlich schon.
Genau, das habe ich bestimmt nicht im Studium gespielt oder so.
Geil, echt?
Ja, doch.
Ja, feier ich hart. Ja, okay, sehr cool.
Ist ein Sandbox-Spiel, die mag ich auch im PC. Immer die Games, wo du gucken konntest, wie viel du mit der Umgebung machen konntest, hat mich angefixt, ne? Dann bei Lego natürlich, ja.
Also ich war so 12, 13, 14 und ich habe tatsächlich Koop mit meinem besten Freund dieses Lego Star Wars Spiele gespielt, ohne Star Wars gesehen zu haben und wusste dann anhand des Spiels, wie die Filme laufen, so richtig dumm und dann haben wir auch irgendwann gemeinsam angefangen, die Filme zu schauen. Ja, und dann war ich begeistert. Ich muss sagen, dadurch habe ich ein relativ gutes Wissen tatsächlich auch über Episode 4 bis 6 und viel zu lang drüber erzählt, egal. Das ist hier wie eine lange Sprachnachricht gefühlt. Viel
Stefan
zu lang und man
da.
Denkt, jetzt kommt
Stefan kann euch diese Woche nicht beschützen.
Ja,
es tut
genau.
Uns leid.
Stefan ist schuld. Beschwert euch bei ihm bitte.
Genau, ja.
Wir verlinken sein Instagram, nein. ihr merkt schon, wir sind halt sehr witzig drauf. Ja, ja.
Mach weiter, weil über Rebellion gibt es ja auch nicht so viel zu erzählen. Erzähl
doch
was über.
Also, ja, Star Wars Rebellion. Einer spielt Imperium, einer spielt die Rebellen und wir spielen tatsächlich einfach Episode 4 bis 6 nach oder mit der Erweiterung tatsächlich auch noch inklusive Rogue One. Und also ich dachte so, als ich das gehört habe, okay, das ist schon ein sehr hoher Anspruch, den man jetzt an dieses Spiel haben muss. Also das kann ja nicht sein, dass sich das so anfühlt. Würde auch sagen, nein, tut's nicht, es macht sogar noch besser. Weil du spielst nicht nur die Filme nach, sondern du spielst quasi eine alternative Episode 4 bis 6, weil es kann ja auch das Imperium gewinnen. Es kann aber gefühlt alles passieren, was in Episode 4 bis 6 passiert. Und da spreche ich wirklich von Fantasy Flight Games typischen immersiven mechanischen Elementen. Wie zum Beispiel, wenn du Luke hast, dann ist er erstmal schlechter. Und du kannst ihn nach Dagobah schicken, um ihn zum Jedi auszubilden. Dann muss er eine Runde quasi aussetzen, aber ist danach ein Jedi. So. Mhm. Erstmal cool.
Der Gegner weiß auch, dass du ihn dafür dahin schicken müsstest. Ne?
Der Gegner weiß, dass du ihn dahin schicken müsstest, wobei er da wenig gegen machen kann. Tatsächlich. Also es gibt Sachen, da kann der Gegner intervenieren und es gibt Sachen, da handelst du etwas ab, da kann der Gegner nichts tun. Das Geniale ist die Asymmetrie. Das Imperium versucht eigentlich. Und ist auch viel, viel zu übermächtig eigentlich gefühlt, möchte eigentlich nur die Rebellen schnappen. Die Rebellen haben natürlich eine geheime Basis auf irgendeinem dieser Planeten sich ausgewählt und möchten da nicht geschnappt werden und eine beliebige Anzahl an Spielrunden überleben. Die Rebellen versuchen wiederum, durch gewisse Ziele, die sie erfüllen können, die ein bisschen geringer sind vielleicht als die vom Imperium, wie zum Beispiel, dass sie einen Bodenkampf gewinnen oder dass sie den Todesstern zerstören. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig niedrig gegriffen, aber na, also durch gewisse Ereignisse die Zeit quasi für sich vorzudrehen, dass das Spiel nicht so lange geht, dass sie quasi nicht so lange überleben müssen. Mhm. Und dabei sind sie aber wirklich sehr reduziert. Sie haben nicht die Einheitenmenge, sie haben auch viel schwächere Einheiten. Sie versuchen einfach nur auch nicht aufzufallen und den Rebellenstützpunkt zu beschützen, quasi. Wie funktioniert das? Deduktionselement. Also wir haben eine riesige Planetenkarte vor uns. Wir wissen, da wo das Imperium aktuell ist, kann keine Rebellenbasis sein. Und auf jedem Planeten, wo das Imperium hingehen wird, muss der Rebellenspieler, falls sich Bodentruppen vom Imperiumspieler dort befinden, sagen, ob dort die Basis ist. Zusätzlich ziehen sie auch noch Suchdruidenkarten. Wer die Filme gesehen hat, weiß so ein bisschen, worum es da geht. Wo quasi Planeten drauf sind, die nicht die Basis sind. Und so wird langsam über das Spiel sehr geschickt, auch mechanisch umgesetzt, immer mehr eine Spannung, wo könnte er sein, sodass am Ende wirklich nur noch, wenn man Glück hat am Ende, nur noch ein paar Planeten übrig sein können. Es kann aber auch Pech sein, wie letzten Spiel. Und durch Zufall entdeckt das Imperium im vierten Spielzug direkt meine Rebellenbasis. So, geht aber nicht mit genug Truppen rein. Ich gewinne den Bodenkampf und kann im nächsten Zug, ähnlich wie in den Filmen halt, einen neuen Rebellenstützpunkt aussuchen. Aus den übrigen Planeten, die noch nicht durchsucht wurden. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel macht enorm viel Spaß und trieft so vor Thema. Na, also die Mechanik, dass du als Rebellenspieler kleine Ziele erfüllen möchtest, um die Zeit quasi für dich spielen zu lassen. Und der Imperiumspieler, der einfach nur alle Truppen irgendwie versucht, die gesamte Galaxis zu durchkämmen, das ist so immersiv und nah an den Filmen, dass ich sage, ich kann absolut verstehen, dass das auf Platz 10 bei BGG ist. Ich finde, also mir wurde gesagt, die Erweiterung ist schon essentiell. Wir haben es jetzt dreimal ohne gespielt und einmal mit.
Die Kampfmechanik, ne, tut das was.
Genau, aber auch nicht, genau. Das ist auch das Einzige, wofür man sie wirklich, wo man sagt, dafür brauchst du sie. Ich würde sagen, es ist ein super Spiel ohne Erweiterung. Du kannst es halt problemlos ohne spielen und weißt, ob das Spiel was für dich ist oder nicht. Du musst nicht mit Erweiterung spielen, um zu wissen, okay, das Spiel ist super. Sondern wenn dir das Grundspiel gefällt, hol dir die Erweiterung. Weil was es tut, ist quasi ein Zufallselement. Du kannst so Boden und du hast ähnlich wie bei Star Wars Unlimited tatsächlich Boden und Flugeinheiten, also Raumschiffe und so weiter. Und die handeln einzeln Kämpfe ab. Und ähnlich wie bei Seventh Sea ist es so, wenn der Bodenkampf ausgetragen wurde und da sind keine Einheiten mehr, ja, dann ist halt der Kampf vorbei. Wenn oben das Imperium ist und unten die Rebellen, Pech, dann ist der Kampf vorbei. Da passiert erstmal nichts mehr. Na, und das ist eigentlich ganz cool gelöst. Was in der Erweiterung besser ist, da hast du planbare Karten. Da hast du 8 Handkarten, glaube ich, sind es insgesamt, sowohl für Flug- als auch Bodeneinheiten. Und kannst die auswählen und die schaffelst du eher, die nimmst du erst wieder auf die Hand, wenn du die letzte gespielt hast. Das heißt, du hast so eine Abwägung, in welchen Kampf gehe ich all in und in welchen nehme ich mich so ein bisschen zurück. Du musst aber jeden Kampf eine spielen. Und das macht's deutlich besser. Ich finde die Einheiten an sich, finde ich tatsächlich nicht so entscheidend. Aber das Element macht's tatsächlich wirklich auch nochmal so einen halben bis einen Spielpunkt besser. Also für mich, ich habe es jetzt mehrere Male gespielt, ich glaube 4, 5 Mal. Und ich muss sagen, ich kann diesen Sog absolut nachvollziehen. Es ist eine epische Partie. Es dauert seine 3 bis, also ich würde sagen, wir spielen ja sehr schnell 2 bis 3 Stunden, aber auch intensiv. Es kann aber auch gut 3,5 vielleicht gehen. Und mit Spielern, die ein bisschen mehr überlegen, vielleicht auch seine 4. Aber das lohnt sich. Das ist ein Event. Und es, wie gesagt, es entstehen Geschichten, die du dir merkst. Ähnlich wie bei Nemesis. Ne? Also beispielsweise habe ich in der letzten Partie als Imperium einen zweiten Todesstern gebaut und das in Tatooine. Und meine Freundin war die ganze Zeit in Tatooine auf der Rebellenbasis. Kaum war der Todesstern zerstört, habe ich natürlich auf Tatooine geschossen, zack, Spiel vorbei. Ne? War halt geil. Und solche Geschichten, du erinnerst dich an die. Ne? Und letztes Mal, als ich dann auf Hoth entdeckt wurde und dann zu dem einen Planet und dann muss ich nochmal wechseln. Es ist wirklich cool. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel, diese Deduktion, aber auch diese Asymmetrie, ich finde, das ist ein ganz tolles, ausgewogenes Spielkonzept, wo ich sage, das Thema passt hervorragend rein. Sie haben es sehr liebevoll umgesetzt. Die Miniaturen sehen klasse aus. Ich habe richtig Spaß bei dem Spiel und ist für mich tatsächlich ein Anwärter, auf jeden Fall für meine Lieblingsspiele.
Sehr cool. Ja, ich muss das ausprobieren, auf jeden Fall. Es macht zwei Sachen, glaube ich, zu denen ich was zu sagen möchte. Na, einmal dieses, was wir auch gestern bei unseren Netrunner-Partien gemerkt haben, dass es körperlich Spannung erzeugt bei solchen Sachen. Ja. Ne? Also ich habe zwar nicht das gespielt, aber den Ringkrieg, auf dem es ja basiert, glaube ich, so von der Philosophie her etwas. Ne? Und das sind einfach Spiele, wo du körperlich die Anspannung merkst. So findet er mich da, findet er mich nicht. Das finde ich genial. Ne? So wie alles, was unmittelbar ist beim Spielen. Ne? Also so das Pendant zu thematisch-mechanisch ist vielleicht unmittelbar emotional. Keine Ahnung. Ne? Also wenn du einfach keinen Filter zwischen deinen körperlichen Bluffen hast, ne, im Prinzip, also zwischen deiner körperlichen Reaktion und dem Spielgeschehen. Ne? Und ich habe mich früher häufig daran gestört, wenn da so alternative Stories entwickelt wurden und so. Das habe ich mir in meinen 2-3 Ringkrieg-Partien abgewöhnt. Also ich musste mich wirklich dran gewöhnen. Ich bin da so ein Sturkopf, ich habe den Film im Kopf und das ist wieder so eine IP-Frage, wo ich denke, das muss doch so passieren wie im Film. Wie dumm das ist, wenn das anders passiert. So, ne? Und da musste ich mich erstmal für öffnen, glaube ich. Und ich bin bereit. My body is ready. Für Star Wars Rebellion. Bin ich auf jeden Fall dabei, wenn wir mal wieder 3-4 Stunden Zeit haben.
Aber ich finde auch, das Spiel ist nicht so anstrengend. Na, auch wenn wir kommen ja gleich noch auf das Struggle for Zorn vielleicht nochmal zu sprechen.
Ja, ja, ja.
Das finde ich tatsächlich vehement anstrengender. Der hat ja eine ähnliche Spielzeit, aber das finde ich viel anstrengender. Das ist eher so ein Android Netrunner anstrengend. Na, also dieses auch versuchen, den Gegner zu lesen. Ne, wenn ich denke, dass er denkt, dass ich da, ne, dann so ein bisschen. Und du kannst eben auch, und das ist ganz entscheidend, in der Planungsphase sieht der Imperium-Spieler, welche seiner Charaktere weiß der Rebellenspieler welchen verdeckten Karten zu. Und du kannst dahingehend als Imperium-Spieler auch wieder planen, welche setze ich vielleicht nicht ein, um damit gegen diese Aktion zu intervenieren, zu versuchen, beispielsweise. Und es ist so krass, als Imperiumsspieler, wenn du da mal einen Kampf verlierst, das fühlt sich ganz, ganz schlimm an, weil du gewinnst super viel. So, ja, aber wenn du als Rebellenspieler mal einen Kampf gewinnst, es fühlt sich hervorragend an. Und es ist aber trotzdem so gebalanced, dass es meist wirklich sich in der letzten oder vorletzten Runde das Ganze sich austrägt. Ne? Und auch selbst, obwohl beim letzten Mal die Basis super schnell gefunden wurde, habe ich es so weit geschafft, dass es nachher tatsächlich, dass ich es fast geschafft hätte. Ich habe dann verhauen, ne? War auch vollkommen legitim, aber wenn ich die Runde überstanden hätte, hätte ich gewonnen. Ne? Und diese knappen Sachen, die, wie du sagst, diese Spannung, aber so eine positive Spannung, nicht eine Anspannung, sondern so ein Gespanntsein, was passiert jetzt gleich, was macht denn der andere?
Ja.
Das finde ich einfach genial.
Ich finde, das macht gute Spiele und gute Partien aus. Genau der Satz, den du gesagt hattest. Ne? Das war jetzt so scheiße knapp, dann gönnt man dem anderen auch richtig den Sieg, weil man denkt so, okay, das war Schicksal dabei. Hast du mal so eine Nebenfrage, hast du mal Liberation gespielt?
Dieses,
fandst du aber nicht so gut.
Ich fand das tatsächlich gar nicht gut.
Ja.
Ich muss sagen, dass das aber auch schon Ewigkeiten her ist und ich da ja auch vorher nicht einen ein Dingens gespielt hatte. Ich fand es tatsächlich nicht gut, nein. Ich fand dieses Kartensystem hat mich tatsächlich, also dieses gesamte System dieses Spiels hat mich eher irritiert, als dass ich einen Überblick gehabt hätte.
Ne? Ja, es profitiert schon nicht von der Limitierung auf die 18 Karten.
Genau, es profitiert davon.
Einige nicht, sagen wir es mal so. Ne?
Ja. Ja, also bei Button Shy Games ist es eh immer Hit or Miss, finde ich. Die haben viele sehr gute und viele, wo ich sage, boah, hätte ich jetzt nicht haben müssen. Ne?
Ja.
Aber
also, ne, weil von Liberation, um das nochmal für die Zuhörer zu sagen, da wurde so gesagt, das ist das so ein Mini, das Feeling, so Katz und Maus und sowas. Und man hat 18 Karten, Planetenkarten, einer ist auch Imperium und einer ist Rebellen. Und aber das ist natürlich kein Ersatz. Ne? Nur es wäre natürlich, man wünscht sich ja manchmal, man hätte das so als Filler, aber
ne? Ja, aber dann würde ich sagen, ist zum Beispiel Revolver Noir da die bessere Wahl. Auch da ist es ja so ein Katz- und Maus-Spiel, obwohl beide die Katzen und die Mäuse gleichzeitig sind. Aber auch so diese Deduktion ist da einfach ein bisschen anders. Also Liberation fand ich nicht, Nee, also auch das, wie gesagt, auch das Spielsystem hat mich damals nicht überzeugt.
Oder man geht dafür halt zu Tim Fowers, ne, zu Run oder zu Fugitive.
Ja. Ne? Ja, ja, also es gibt ja gute Deduktionsspiele, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Dann, also ist auf der Liste ganz weit oben. Ich switch jetzt aber zu Star Wars Unlimited, oder?
Ja, damit wir auch ein bisschen wenden können.
Muss ich das jetzt tun?
Keine Sorge, Leute, bevor die Leute abschalten, keine Sorge, ihr werdet von uns keine Kaufempfehlung für dieses Game bekommen und ihr werdet auch nicht die positivsten Stimmen wie überall anders bekommen. Wir werden hier die ehrliche Meinung raushauen, weil wir haben es auch nicht geschenkt bekommen.
Ich habe in der Zwischenzeit ein riesiges Paket geschenkt bekommen und das, was Simon gesagt hat, müssen wir gleich schneiden. Nein. Nee, wir können das kurz fassen. Das ist ein nettes Kartenspiel mit Ideen aus anderen TCGs und ich mag daran die Dynamik, dass die Züge hin und her gehen, also eine Aktion der andere, dass es so einen Renncharakter hat bei den Lebenspunkten. Ich mag, dass es zwei Lanes gibt. Ja. Lane-Battler liebe
ich. Das finde ich richtig cool.
Land, Air and Sea oder hier Critters and War und sowas. Ne? Schottentotten, mein meistgespieltes Spiel weiterhin, for better or for worse. Ne? Ich mag Lane-Battling. Ich mag das, wenn man seine Ressourcen da verteilen muss. Und dieses Boden-Space, das ist schön. Sorgt aber auch dafür, dass manches unthematisch ist einfach. Ne? Also das ist alles so schön aufgeteilt thematisch. Dann gibt's immer den Moment, wo sie keinen Bock mehr haben. Ne? Also dieses so, okay, und jetzt kannst du mit Darth Vaders Ability aber auch die Schiffe im Weltall. Wobei, wir waren
uns... Ja, da waren wir uns nicht sicher, ob ich das nicht falsch erklärt habe. Wir waren uns nicht sicher,
ob das
da... Weil das aber war da war die Motivation auch zu gering.
Das war so eine Blitzaktion. Das war so, ja, wir spielen Star Wars Unlimited für den Podcast. Und nur mal ganz kurz 30 Sekunden Meter. Ich will eigentlich gar nicht in dieses Rattenrennen kommen, was für den Podcast zu spielen. Wir haben dieses Mal gar nicht so viel Neues.
Habe ich auch direkt reflektiert und gesagt, nee, das machen wir natürlich nicht. Aber ich dachte, ich muss jetzt mal zeigen, damit wir hier noch mal ein bisschen ohne den Stefan nämlich darüber quatschen können. Stefan wird uns was anderes erzählen.
Ja, nur damit ihr wisst, worauf ihr euch einstellen könnt. Also wir sprechen heute über Sachen, über die wir schon mal gesprochen haben. Dafür ein bisschen
nicht
schneller.
Nur.
Und nee. Nicht nur. Nicht. Nee,
ja. Haben wir eine. Wir haben ein paar.
Ja, Simon natürlich nicht. Oh. Ja. So, die Star Wars Unlimited, war schon fast alles gesagt so. Ne? Also da brach die Immersion so ein bisschen. Ich glaube, ich habe eben noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, das System, es ist ein nettes Spiel, das gut funktioniert. Man hat sich auch Mühe gegeben, zumindest mittelmäßig mindestens. Ne?
Doch,
also
es
ist
schon,
jetzt nicht vollkommen lackluster, was das angeht. Das Artwork fand ich auch nicht schlimm.
Das finde ich sehr cool, ja. Habe ich ja schon gesagt.
Ja, ich glaube nur, dass das Spiel, also ich fand, was ich cool finde, die Raumschiffe, das Imperium geht alles, die Menschen, wo man Haut sieht. So diese fehlenden Schattierungen, das ist so, fand ich komisch. Das ist wieder so ein Thomas-Ding, ist eine Insel.
Das mir wahrscheinlich. Ja,
aber,
das könnte sein.
Das ist wahrscheinlich.
Liest du Comics? Oder hast du mal Comics gelesen?
Ja.
Was hast du so gelesen?
Sandman, größtenteils. Sandman,
okay. Du hast ja viel gelesen.
Ja, das war dann hat auch gereicht. Also Graphic Novels. Ich habe jetzt nicht tatsächlich die Marvel-Sachen und so.
Nee, das muss man ja auch. Nee, ich finde Graphic Novels sind ja auch Comics. Also tatsächlich bin ich auch so ein bisschen Comic-affin, aber ich lese halt viel zu wenig. Ich finde den Grafikstil tatsächlich sehr cool. Ich würde auch widersprechen, dass es nicht immersiv ist. Ich finde, es ist teilweise immersiv. Es hat,
was mir gestern nochmal aufgefallen ist,
es hat so ein paar Standard-Units, die man irgendwie in jedem TCG drin hat. Ne? Einen Ein-Mana-Sturmtruppler mit 3-1 oder so. Hm. Oder einen 2-Mana-X-Wing mit 2-3 oder so. Weiß nicht, ob das jetzt stimmt, ne? Wird direkt Hate, aber so ungefähr. Das sind so Sachen, wenn ich jetzt ein TCG entwickeln würde und ich würde es so machen wollen wie alle anderen, dann würde ich es genauso machen. Die erste Unit kommt 1-Mana 3-1 oder 2-1. Ja. Die andere, ne, also dafür gibt es andere, gerade bei diesen Charakteren, da würde ich sagen, sind sogar die Fähigkeiten recht immersiv. Ne? Eigentlich ganz cool gemacht. Aber für mich ist das kein Spiel, wo ich sage, mehr als eine 6 von 10 von mir. Na, eher so Richtung 5 von 10 tatsächlich, weil ich sagen würde, erstens Preis-Leistung 1 von 10, muss man klar sagen, weil klar, du hast mit 30 Euro ein Starterdeck, du hast Mülltokens, du hast ein paar so ein aufhaltbares Blatt, du hast, das ist nix. Ne? Sind wir ehrlich. Klar, du kannst dann direkt die anderen Tokens kaufen und so weiter. Nur das Problem ist, auch dort haben wir die künstliche Verknappung. Ne? Also ich habe schon gehört, es gibt ein paar Karten, die kosten dann 50 Euro, weil sie halt auch extrem stark sind. Und da reden wir nicht von den Sachen, die irgendwie jeder haben will, wie, weiß ich nicht, R2-D2, weil es ein cooler Charakter in der Serie ist, sondern wir reden wirklich von den starken Karten. Und wenn du dir die dann kaufst für 50 Euro auf dem Card Market, ja, dann hast du auch ein geiles Deck. Oder kannst ein besseres Deck drumherum bauen. Und da bin ich raus. Das ist kein Spielkonzept. Wir haben es in der letzten Folge besprochen, was ich 2024 noch sehen möchte. Ich finde es dahingehend auch viel zu ununique, um zu sagen, das ist jetzt der neue heiße Scheiß, wo alle irgendwie reingehen müssen. Das ist nicht ein Android Netrunner, das alle bekannten Boardgame-Mechanismen in dem Bereich irgendwie nochmal ganz neu denkt und ein ganz anderes Spielkonzept auch drumherum spinnt. Oder wie das Altered heißt es, glaube ich, ne, was jetzt aktuell ja online bei Kickstarter war, wo ich auch denke, muss man jetzt vielleicht nicht holen bei Kickstarter, wo es ja auch darum geht, nicht über dieses Lane-Backlink zu gehen, sondern, weiß ich nicht, über... Ich glaube, da sind es Pfade oder so. Hab mich da auch nicht so mit beschäftigt. Aber es macht nicht vieles neu. Und diese nur auf zwei Lanes zu betteln, ist halt wenig neu. Und ja. das finde ich gut. Ich würde es als App spielen, wirklich. Wenn ich dafür kein Geld investieren muss, würde ich es spielen. Aber auf dem Tisch, ganz ehrlich, da hat es für mich persönlich auch keinen Platz. So einfach ist es. Auch wenn die Karten schön aussehen.
Mhm. Also es ist okay, ja, wobei diese Matten und so, da hast du ja schon keinen Bock mit dieser
Papierscheiße. Ja gut, dann muss halt die teuer, wird der Stefan aber sagen, auch, ja, dann hol dir doch die teuren Sachen und die tollen Tokens
aber,
und bleib
nicht als Einstieg darin, das lohnt sich halt nicht. Also ich glaube, das System, so wie es jetzt sich präsentiert hat als Starter-Set und auch verglichen mit so einem Starter-Set von Android Netrunner oder sowas, ich habe das Gefühl, ich habe schon ziemlich viel gesehen von dem, was es macht in einem Spiel. So, es gibt da diese Sentinel-Nummer, ne, dass du einen Wächter hast, der die Basis beschützt, so... Also die
du hast sicherlich, also jetzt werden spannend. Wir bestimmt wütende Nachrichten bekommen und da kommen doch noch die Sachen und die, ist mir scheißegal, wirklich. Lass uns damit in Ruhe, schreib mir bitte nicht. Das will ich nicht hören.
Simon, so viele
ich weiß
das.
Ja, ich 300 Euro investieren, da hast du ein gutes Deck. Nein, wirklich nicht, lass mich in Ruhe. Ich möchte meine anderen Sachen spielen, ganz einfach, weil das ist Bullshit. Das ist einfach 2024 ist das Bullshit.
Es ist zum Geldmachen mit der Lizenz und so, ne?
Und es funktioniert. Es ist das bestverkaufteste Spiel aktuell bei Fantasy Flight Games. Ja, und die haben ja tolle Spiele wie Star Wars Rebellion gemacht. Die haben tolle Spiele wie Battlestar Galactica gemacht. Warum jetzt? Die haben auch LCGs gemacht. Ja? Warum jetzt so?
Weil es Geld macht. Um sich die Netrunner-Lizenz zu kaufen.
Ja, das ist gekommen. Hör auf, wir reden uns noch in Rage. Also von uns keine Empfehlung. Liegt vielleicht auch daran, dass wir nicht gekauft sind, beziehungsweise dass wir nichts gratis bekommen haben. Wer weiß, wenn du, ich sag mal, man muss sich auch vorstellen, wenn du jemanden fragst, der
weil wir real geblieben sind.
Ja, nee, aber wenn du jemanden fragst, der von Fantasy Flight Games für ein paar hundert Euro irgendwie ein paar wie heißen die Teile denn? Hier die Displays
Booster,
bekommen hast.
Display.
Und du das und das bekommst zu offiziellen Events, keine Ahnung. Natürlich findest du das besser, als wenn du dir das selber kaufen musst. Aber jetzt frag dich doch mal ernsthaft, würdest du für 100 Euro sagen, boah, jetzt eine Runde Star Wars Unlimited. Ich reiß jetzt alles auf. Und dann kriege ich tatsächlich schon, ich krieg da zu viel. Auch wenn ich dann höre, ja, aber dann kannst du ja auch Plus mitmachen. Ja, dann sind wir beim Glücksspiel. Dann sind wir beim Glücksspiel. Ja, dann hast du da eine Karte drin, die ist richtig teuer. Ja, dann bist du beim Glücksspiel. So, ich kann auch bei Sportwetten gewinnen. Aber 99% der Leute verlieren nun mal.
Das machen ist wir mal das eine System. Themenfolge Sportwetten, ja.
Ja, okay. Nee, aber
Nein,
um
ist,
da
ja,
nochmal das
ja
Thema
richtig,
abzuschließen,
ne?
Es ist ein solides Grundspiel, mehr als eine. Ich bin aktuell eher so bei einer 5,5 tatsächlich.
Ja, ich wäre bei der 6 gewesen. Ich fand's
also es ist solide, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, willst du das spielen, würde ich nicht unbedingt sagen, ja. Also ich bin auch am Überlegen, es einfach wieder, obwohl es nur die Starter-Decks sind, die irgendwie wieder zu verkaufen.
Es fühlt sich halt, also es hat sich jetzt in der Grundvariante, wie gesagt, vielleicht ist es ungerecht, weil es ja noch wächst, so angefühlt wie jeder beliebige Standard-Deckbilder fast auch. Ne?
Ich weiß aber nicht, was sie anders machen wollen würden, damit es das nicht mehr ist.
Ja,
weißt
ja
du,
eben,
ich habe ich, Legends of Runeterra, spiele ich seit 3 Jahren auf dem Rechner. So, da habe ich kein Geld mit in die Hand genommen. Und da kommen andauernd neue Spielkonzepte raus. Das ist super, das ist cool. Aber wenn du das bei Star, wenn du das jetzt in einem normalen TCG hast, offline, ich weiß nicht, also das ist ja dann auch nichts mehr Neues mehr, nur weil du dann neue Keywords integrierst. Das wird ja das grundlegende Spiel nicht komplett verändern.
Nee, so. Und das meine ich ja. Es ist relativ starr, was das angeht. Ich glaube nicht, dass es sonderlich kreativ damit wird. Also wir haben gestern, können wir auch überleiten zu Simon, ne? Wir haben gestern 5 Runden Android Netrunner gespielt.
Glaube ich.
6.
Ich glaube, ich guck nach. Warte.
Ja, bevor ist egal.
Wir hier lügen, wir wollen ja
real bleiben. Auf jeden Fall eine Menge. Und die waren alle, also wir haben uns neue Decks gebaut, gestohlen aus dem Netz. Also ja,
du hast die, wir haben ich sogar 7 Partien gespielt.
Oh. Ja, siehste mal.
Das hat doch richtig Laune gemacht. Ich habe jede einzelne Partie verloren, weil Thomas Dix schon sehr stark waren. Aber wir müssen beim nächsten Mal Tisch regeln.
Genau. Ja, ich hab also die teuren Karten
aus du hast noch die Android Netrunner Karten, die Original.
Die waren in das eine Deck waren die nicht drin.
Das stimmt, aber das war ein fieses
sind die noch,
okay, das sind immer diese Begründung.
Ja, wir können gerne Standard spielen, dann werde ich dich wieder 7-0 besiegen. Nein.
Tatsächlich, ich guck gerade mal, wie ist unsere Winrate? Das würde mich jetzt interessieren untereinander. Du hast 59% der Partien gewonnen.
Da habe ich aber gestern gut dran gearbeitet.
Ich wollte gerade sagen, vorgestern waren es aber nicht 59%.
Das war vorher umgedreht. Ja. Egal, das interessiert doch niemanden.
Nein.
So, also pass auf. Also warum ich es anführe, ist, wir haben neue Decks gebaut seit Ewigkeiten mal, weil man kommt ja nicht dazu. Man kommt ja zum nächsten. Simon, du hast die Karten gekriegt. Ne?
Ich habe die neuen Karten Decks gebaut, genau. Ne?
Und hat mich dann mal wieder in den Hintern getreten und gesagt, so, du brauchst auch mal neue Decks und hast es dann direkt bereut.
Ja, weil die anderen waren auch wirklich schlecht. Das muss man
Nein, das Runner-Deck war in Ordnung. Moment. Ging so.
Also ich würde sagen, die letzten Partien, die wir gegeneinander gespielt haben, die du mit diesen Decks gespielt hast, ich gucke gerade nach, ist jetzt hier, hast du fast alle verloren, wie ich hier gerade sehe.
Ja.
Also da war deine Winrate 20% oder so. Von daher, das war schon nötig, dass du die mal, weil ich wollte ja auch einen Gegner haben.
aber es hinterlässt einen auch so ein bisschen ratlos. So ist es jetzt da, die Kombo zu finden, so eine Sache, und natürlich auch so ein bisschen schmutzig ins Netz zu gehen, zu gucken, okay, was gefällt mir denn hier? Also ich habe gesagt, ich wollte ein Anarchistendeck und eins von NBN, das ist so die Corporation, die sich um News und Neuigkeiten kümmert, die habe ich noch nie gespielt eigentlich und habe geschaut, was es da so gibt und mir dann irgendwelche Berichte durchgelesen von der sehr netten Netrunner-Community, natürlich aus dem Ausland. Ne? In Großbritannien ist es weiterhin groß, in Amerika auch, in Deutschland geht's so. Habe mir da 2 Decks geholt, die gut funktioniert haben. Wo ich aber auch dachte, so die Strategie ist schon so komplex, dass ich hoffe, ich hau das durch. Wobei bei einem Anarchisten war sie nicht so komplex. Das war, ich schieße mir das Hirn weg und hoffe aufs Beste.
Ja, man muss vielleicht so dazu sagen, worum geht's nochmal in dem Spiel? Also einer ist der Runner, der versucht in der Cyberpunk-Welt Agenten von dem, von der bösen Corporation zu stehlen. Mhm. Und die Corporation versucht eben vorher die Punkte für die Agenten zu erzielen, bevor sie gestohlen werden. Richtig cooles Konzept, weil du halt auch das quasi deine Server schützt mit verschiedenen Programmen.
Eis,
man nennt es Eis. Ich weiß gar nicht, was ist denn das de facto? Programme
wahrscheinlich
der Runner. Egal. Also es schützt auf jeden Fall die Server.
Ja.
Antivirenprogramm, keine Ahnung. Nee,
Es ist ein Akronym für irgendwas.
Ist ein Akronym, also ich glaub's. Aber es ist auf jeden Fall total asymmetrisch und es geht auch viel um Mindgames, um Bluffing, um ich weiß noch, ey, das war auch genial, als wir das letzte Mal gespielt haben, davor, da hatte ich ganz viele Server und Thomas dachte, da ist ja gar nichts. Weil ich sie halt nicht geschützt habe. Und dann fange ich da an zu entwickeln und Thomas so, hä, da war was? Das sind so die Momente, die einfach geil sind.
Ja, das ist halt witzig. Ne? Also das ist halt genau das, was ich eben bei Star Wars Rebellion meinte. Du bist, also man ist so voller Adrenalin. Das Witzige ist halt, dass der Runner in dem Moment ja auch voller Adrenalin ist. Teilweise wörtlich, ne? Weil ich habe wie gesagt, es gibt 3 Runner-Fraktionen, Anarchisten, Shaper, das sind so die Kreativen und die Kriminellen, die das Geld damit machen wollen. Und die Anarchisten wollen möglichst kaputt machen. Und sie machen dabei auch sich selber kaputt. Das heißt, ich hatte ein Deck, wo ich die ganze Zeit meine eigene Hand zerstört habe oder thematisch Substanzschaden genommen haben. Was praktisch ist, dass man sich langsam das Gehirn verbrutzelt, dadurch schrumpft die eigene Handgröße, aber egal, der Gameplan war so ein bisschen, ich gewinne, bevor es kritisch wird und das hat funktioniert und also da musste ich mich auch überwinden, weil als jemand, der in viele Spiele so ein bisschen reinschaut, sind das ja Taktiken, auf die man erst kommt, wenn man ein Spiel wirklich besser kennt. Mhm. Also gerade dieses unvorsichtige Spielen in Duellkarten spielen und alles, so ein bisschen dieses Gamblen und zu gucken, oh nein, ich muss Karten abwerfen, ich muss ganz viele Karten abwerfen und so, das machst du ja eigentlich nicht. Und das mal auszuprobieren und funktionieren zu sehen, das war schon echt geil gestern. Und also Netrunner ist weiterhin bei Magic Euphorie, ich sag's jetzt nur so, es bleibt das bessere Spiel, ne? Definitiv. Und auch darüber, das konsistentere Spiel, das taktischere, strategischere und facettenreichere in den Mechaniken im Spiel. Ne? Nicht im Deckbau unbedingt, wobei da auch tatsächlich wir gestern gesehen haben, dass wir viele verschiedene Archetypen an Decks bauen können. Das ist total krass.
Ne? Also und mit den neuen Karten wird das so vielfältig, weil du hast nur, ich glaube, 40 Karten ungefähr, 45 in einem Deck und mehrere die gleichen und du hast auch viele Karten, die eigentlich so immer drin sein müssen, weil es sonst gar nicht richtig funktioniert. Und es ist krass, wie unterschiedlich die sich gestern gespielt haben. Ne?
Also total, auch schon im Vergleich zum 2019er, 2020er Neustart über das Fanprojekt Null Signal Games. Ne, nochmal, das Netrunner, so wie es das im Moment gibt, ist zu 80% der Standardkarten sind Fan gemacht. Ne, mittlerweile. Und das ist so hochwertig und das fühlt sich so gut an. Und also es wird sehr, sehr gut kuratiert, das Spiel.
Mit sehr viel Liebe.
Von unserem Standpunkt aus, der weiterhin natürlich als entspannter Casual-Spieler dabei ist. Ne? Aber man merkt jetzt keinen Qualitätsunterschied. Und manchmal ist das Artwork so ein bisschen, aber scheiß der Hund was drauf. Es ist auf den besten Karten, ist eh so viel Subroutine drauf, also was Eisböses tut, dass das Bild kleiner wird, aber es ist auch meistens auch gut.
Ja.
Und zu sehen, was sie für Mechaniken reinbringen, ne? Also, dass sie sich trauen, neue Sachen auszuprobieren. Diese Agenda, die du hattest, wo die Kosten waren, so viel Karten, wie der andere gerade in der Hand hat. So eine geile Idee einfach, ne? Neues Zeugs drin, fantastisch. Neue Liebe entfacht, also sie war nie weg, ne? Aber nochmal den Ruf für mich bei Netrunner zementiert, zieht immer.
Hat eine geile Spieldauer. Ich muss auch sagen, ich hatte so Bock, ich habe es jetzt monatelang durchgespielt, jedes Wochenende, aber ich hatte selten so viel Bock wie jetzt die letzte Woche, weil so viele neue Karten, ich will alles ausprobieren. Und jetzt noch coole Sleeves gekommen. Und ich muss einfach sagen, das kämpft sich bei mir tatsächlich auch langsam zu den Top 3 hoch. Es ist so aktuell bei Platz 4, würde ich sagen. 133 Partien habe ich insgesamt auch schon gespielt. Das ist eine Menge und es nutzt sich null ab. Ich habe weiterhin Bock und das, wie gesagt, das faire System, dass theoretisch Thomas und meine Karten gleich sind, ne, dass ich theoretisch auch dieses fiese Deck bauen könnte. Aber du hast natürlich den Anspruch, willst du wieder was Neues? Du willst den anderen ein bisschen ärgern da in dem Moment und vielleicht auch überraschen. Und ja, das ist wirklich cool. Und es ist auch schön, dass die Community so lebendig geblieben ist.
Ja, genau, zumindest außerhalb unserer Reichweite. Ne? Also das finde ich auch, man liest sich die Decks durch, man liest sich die Geschichten der Decks durch, da steht dann irgendwo drüber, I went 5-1 with this deck, also dass er irgendwie 5-1 gewonnen hat in irgendeinem Store-Tournament.
Der Klassiker, das gibt's in jedem
Wisconsin, wo auch immer, oder in Los Angeles oder wo du
denkst, Solo.
Wie ist eigentlich gerade das Meta an der Westküste? Also keine Ahnung. Und du sitzt hier im Keller und so, ja, ich baue mir dieses sehr tolle Deck zusammen.
5-1 am Niederrhein.
Genau. Ja. Und das ist irgendwie nett. Ne? Also man spürt halt auch da in der Community, auch wenn wir da nicht so direkt involviert sind,
leider nicht,
dass da dieser Druck einfach raus ist.
Ich habe aber Bock, jemanden mal einzuladen in den Podcast. Vielleicht hat er jemand von denen mal Bock. Vielleicht hört er jemand zu. Aber ich habe da, also aber alleine, weil da so viel Herzblut drin steckt.
Ja, sicher, aber dann sind wir so ein bisschen starstruck. Wobei, du schaffst das, Simon.
Ich schaff das. Ne, ich kann das
separieren. Doch, ja.
Genau. Wir gucken mal. Aber auf jeden Fall endet Netrunner mega. Endet Netrunner mega. Ja.
Sehr cool, ja. Genau. Dann müssen wir vielleicht noch, weil es jetzt dahinter passt, ne, ich hatte ja gesagt, wir gehen ein bisschen die Sachen durch, die ich gespielt habe. Simon und ich hatten einen von unserer gehegten und gepflegten Zweispielertage, die wir so alle 3-4 Monate mal hinbekommen.
Zum Glück, ja.
Und da haben wir zum einen Struggle for Zorn gespielt, eine lange Zeit, aber ich will jetzt erstmal über die Seventh Seas Runde da nochmal sprechen. Nur ganz kurz nochmal, ne, weil das ja wirklich für uns eine andere Nische füllt als Netrunner, weil es länger dauert, ne, aber auch da die Partie.
Und das Hören mehr anstrengend.
Total. Und wie knapp das war. Du warst
richtig durch.
Boah, ich war so durch, aber ich habe auch, also mit Händen und Zähnen und Klauen und was ich sonst noch, also keine Ahnung, vertiefen wir das nicht, um diesen Sieg gekämpft, ne? Und es war richtig scheiße knapp. Es war richtig, richtig episch. Aber wir haben auch länger gewartet. Wir waren auch platt danach. Aber was ist das Letzte, was wir gespielt
haben? Wir haben danach gesagt, also, wir lassen es jetzt.
Ja, besser wir haben tagsüber angefangen nicht. Zu zocken und es war irgendwie 9 oder so abends und wir so, boah, jetzt sind wir aber echt durch. So war ein schöner Tag.
Auch emotional, aber, ne? Das war ja. So, ich gewinne, nein, du gewinnst. Ich gewinne, nein, du gewinnst. Und das ging so die ganze Zeit hin und her in der letzten Runde, bis du es dann geschafft hast.
Ja, episch. Also das ist wirklich ein geniales Spiel mit genial spannenden Momenten und allem. Es ist ein bisschen hinter Netrunner, nicht mal was ein schlechteres Spiel war, aber wir haben es zu wenig gespielt, um das zu vergleichen, glaube ich. Ne?
Nö, ich noch, mittlerweile würde ich es, ne? Ja, also
aber
ich kann
so
zu wenig Strategie.
Von der Länge, ja, es ist von der Länge her ein bisschen drüber und vom Kopf anstrengend, als dass man halt sagen kann, okay, wir spielen jetzt unser Kartenspiel, weil das ist ein Riesenfaktor. Ne? Wir haben ja eben drüber gesprochen, stressige Zeiten für uns beide, wo wir auch nicht so zum Podcast kommen, wo wir auch nicht zum Neuregeln lernen kommen und da ist halt das LCG oder das Kartenspiel, das man gut kennt, wo man 100 Partien hinter sich hat, zu sagen so, ey, lass Netrunner zocken. Es ist einfach entspannt. Ne? Und da ist Seven Seas ein bisschen drüber. Also das geht von den Regeln, haben wir es beide drauf. Mittlerweile.
Es ist halt brainy.
Ne?
Es ist halt
komplett aber man brainy. Ich muss mich immer ein bisschen überwinden zu sagen, okay, dann machen wir das.
Puh. Ja, ich habe ja auch 29 Partien jetzt, aber ich weiß, selbst wenn ich 100 Partien hätte, wäre immer noch Netrunner deutlich leichter.
Ja.
Das ist einfach so. Und das ist das Expertending unter den LCGs. Und das Coole ist, du brauchst ja da echt nicht viel. Also du brauchst tatsächlich ein Grundspiel und wenn du willst, kannst du ein zweites Grundspiel holen, damit du alle Decks gleichzeitig haben kannst. Da bist du aber bei 100 € dabei und dann hast du erstmal alles. Ja. So, dann kommen jetzt bald ein paar Erweiterungskarten, die brauchst du nicht, weil die wären, glaube ich, tatsächlich erstmal relevant, wenn du erst ans Deckbuilding gehst und so weit sind wir ja noch nicht. Ja,
ja
und
da ist eine süße Katze dran.
Ja, langsam. Oder ich frage mal den, ich habe ja tatsächlich mal online.
Hast du nicht die Erweiterung schon vorbestellt?
Wir haben es vorbestellt. Ich habe es vorbestellt. Für uns beide, ja.
Ja.
Glaube ich.
Guck mal. Ja,
ja also ich habe auch Bock drauf, aber ich weiß, dass man sich dann wieder nochmal anders einstellen müsste. Aber das Spiel an sich ist einfach brainy. Es gibt so viele Möglichkeiten zu gewinnen. Es ist so schön thematisch, mit ein bisschen Piratenmusik im Hintergrund, herrlich. Die Duelle mit dem Multi-Use-Card-System. Es macht genau das, was ich liebe. Und ich würde es gar nicht unbedingt mit Netrunner vergleichen wollen, aber es ist für mich auf einer ähnlichen Stufe. Also du könntest mich auch immer fragen, hast du Lust auf eine Runde 7C, wenn ich körperlich dazu noch in der Lage bin? Ich betone, das war ich nicht die letzten 2 Wochen immer. Auch gestern hätte das nicht reingepasst. Aber wenn ich aufnahmefähig bin, immer. Ne? Ja. Also das ist so ein Ding. Für mich absolute 10 von 10. Sollte man ausprobieren, wenn man jemanden hat, der sagt, ey, ich kann dir das beibringen. Weil es sich selber anzueignen, ist auch nochmal eine Liga für sich. Ne? Ja. Also es ist schon komplex. Genauso wie Netrunner. Also, auch da am besten jemand, der es dir leicht erklären kann, weil so komplex sind die Sachen eigentlich nicht.
Ja, wir machen mal ein Let's Play oder irgendwann, wenn wir so 2 Erfolge haben, machen wir hier eine Erklärung.
Das können wir echt mal machen.
Aber ohne Video.
Das ist ein Podcast. Ein
Audiobook, die. Genau. Ja. Nee,
ist ein super Ding.
Ist so. Und Qualitätsmerkmal, es macht Sachen halt eigen. Es macht sie verschieden von Netrunner, es macht sie verschieden von Magic. Was die Kämpfe angeht, das ist halt das Wichtige. Ne? Und das macht Star Wars Unlimited halt nicht. Ja, also.
Es macht halt, genau. Und 7C macht es eben auch wieder auf eine eigene Art und Weise. Ist komplett unique. Und das ist eben der Unterschied.
Genau, der feine Unterschied.
Komm, apropos unique, jetzt muss ich ja auch noch ein bisschen haten heute.
Ja, bitte.
Weil das mögen ja die Leute. Und zwar habe ich ein Spiel gespielt, wo ich sage, boah, geh mir weg damit. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich möchte es auch gar nicht so negativ besprechen, weil ich finde es immer sehr, ich finde es auch irgendwie schade, weil es haben sich ja Leute was überlegt. Aber Bot Factory hat mich nicht überzeugt. Es ist von Vital Lacerda zusammen mit einem anderen Designer erstellt.
Versucht, etwas Leichteres zu machen, ne?
Es ist quasi Kanban EV in Kenner-Spielniveau. Und man merkt in diesem Spiel einfach, es braucht das Expertenniveau. So, Punkt. Es ist komplett belanglos. Du merkst natürlich die einzelnen Elemente, die Kanban EV auch hat. Ich finde Kanban EV tatsächlich sehr cool. Ich finde es nicht den besten Lacerda. Das ist für mich immer noch The Gallerist, aber da kann man sich sicherlich drüber streiten. Ich finde, Kanban EV ist so das Zwischending zwischen Gallerist und On Mars. Auch von der Komplexität. Ich finde tatsächlich Kanban EV sehr gut, aber Bot Factory macht es in sehr heruntergebrochen, aber schlecht heruntergebrochen. Also es macht nicht dieses, wir haben jetzt quasi das Ganze, damit man das mit der Familie spielt, sondern es ist einfach in so simpel, dass es komplett belanglos ist. Du gehst von links nach rechts und nimmst so deine Sachen, aber es kommt null Spannung auf den Tisch. Es sieht optisch tatsächlich ganz nett aus, muss ich sagen, finde ich, passt ganz gut, aber ja, also es hat mich tatsächlich nicht überzeugt. Ich will auch gar nicht viel großartig dazu sagen, außer Vita Lacerda versucht sich immer wieder neu zu erfinden und das finde ich sehr cool. Er hat ja auch mit Inventions jetzt ein Spiel gemacht, wo viele sagen, das ist mir deutlich zu komplex. Sogar die Leute, die sagen, ey, ich spiele nur Expertenspiele.
Schon nach Weather Machine auch, ne?
Ja, Mercado de Lisboa fand ich auch schon nicht gut. Und mit Bot Factory, auch wenn es sehr hoch bewertet ist, muss ich sagen...
7,4,5 oder so, ne?
7,5, ja. Aber ich muss sagen, also ich wüsste nicht, warum ich das spielen sollte. Also da würde ich immer zu Kanban EV greifen. Und wenn Leute sagen, mir ist Kanban EV zu komplex, dann greift zu einem anderen Spiel. Ne? Mhm. Weil ich muss da auch einfach nochmal eine Lobeshymne an Kanban EV machen. Das ist rund, das ist herausfordernd, das ist spannend. Du hast, ich sag mal, übersichtliche Aktionen, die du aber gut verschachtelnd einsetzen musst. Und das ist so, Lacerda typisch ist ja eigentlich aus den Aktionen das meiste rausholen. Und das ist bei Bot Factory dann nicht. Das sehe ich dann nicht. Und das ist dann schade, aber dann denke ich mir auch so, ja, Vita Lacerda ist der Expertenspieldesigner. Und das kann er hervorragend.
Und das war wahrscheinlich ein Versuch wert. Ja. So ein bisschen be careful what you wish for, so ein Lacerda, aber der irgendwie griffiger zu spielen ist noch, ne? Yeah. Mit weniger Brain.
Ja, aber dann macht's und genau das Problem ist, dann macht's die Spiele unspannend. Das Problem ist, wenn du den Spielen diese Komplexität raubst, dann fehlt die Magie. Ne? Ja. Ich weiß, hast du einen Lacerda schon mal gespielt?
Nein, noch nie. Das einzige über 4-0 Weight Euro, das ich gespielt habe, ist Wasserkraft. Das ist 3.9, glaube ich. Ne? Das füllt bei mir diesen Slot. Gallerist mache ich gerne mal mit.
Ja, das kann ich auch erklären. Ne? Das ist auch hervorragend. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es dir gefällt, weil es auch so einen Marktmechanismus wieder so ein bisschen hat. Aber auch Kanban EV könnte ich mir vorstellen, dass es dir gefällt. Also es sind sehr schöne runde Spiele und es kommt jedes Jahr ein neuer Lacerda raus. Ich kann verstehen, warum er sagt, ich muss jetzt auch mal in die Kennerspielecke mal reinlinsen und ich muss mal in die absolute, also ich muss das schwerste Spiel designen, was ich je designt habe. Kann ich verstehen. Aber es ändert nichts daran, dass Kanban EV, The Gallerist hervorragende Spiele sind und Mars finden viele ja auch super. Ich persönlich, ich habe es zu Hause, ich habe es zu wenig gespielt, aber es gibt einfach so gute Spiele von ihm. Und er muss natürlich gucken. Er ist jemand, ne? Der muss halt, der möchte sich auch wieder selbst erfinden. Das finde ich gut. Das möchte ich hier positiv hervorheben. Aber mit Bot Factory macht er tatsächlich für mich ein sehr unspannendes Spiel. Ich wüsste auch nicht, wer die Zielgruppe ist.
Er muss noch ein Partygame machen. Ne? Wenn,
das wäre witzig.
Das wäre der Partygame, ja.
Da wäre ich gespannt drauf.
Das fände ich auch gespannt. Gut.
Das würde ich, also ich kann das auch voll verstehen, dass man sich so challenged, ne? Weil ich bin ja auch in Kreativ-Musikproduktion. Du challengest dich natürlich immer wieder aufs Neue und sagst, dann mache ich mal heute das. Das will ich heute mal ausprobieren. Das kann ich nicht, ne? Also, weiß ich nicht, probiere ich heute mal aus, weiß ich nicht, dieses Genre habe ich noch nie probiert. So, und im Endeffekt kann ich mir das vorstellen, ist das so auch. Ne? Es ist sein Job und er möchte sich da auch neu erfinden und das finde ich gut. Und es macht die anderen Spiele ja auch nicht schlechter. Ne?
Nein, ist auf jeden Fall der Name, den du am häufigsten von Genießerspielern hörst, so ein echter Lacerda. Also das ist so wirklich der wie bei so einem bildenden Künstler vor ihm hergetragen wird, wie ein Banner. Ne? Und da kann er auch mal ein paar haben, die nur gut sind oder für eine andere Zielgruppe halt. So,
ne? Wir müssen tatsächlich mal einen spielen. Allein damit du es mal erlebt hast, wie es ist. Weil das ist eine ganz eigene Art, Spiele zu designen. Gerade auf dem Expertenniveau. Ne?
Ich bin gespannt, das könnt ihr zusagen, wenn das elegant ist und eben auch interaktiv, immer. Ne?
Ja.
Ja. Apropos, wo ich gerade eben Wasserkraft gesagt habe, ich glaube, dass bei der Post meine Zwei-Spieler-Erweiterung liegt, die offizielle.
Aha.
Die müssen
soll
wir
die gut
mal
sein?
Ausprobieren. Ich glaube schon. Ja, ich glaube es gab schon. Ja diese Fan-Map, die da hieß es, es wäre gut. Und wenn aha. das zu zweit funktioniert, dann müssen wir das mal ausprobieren.
Interessant. Ja, ja. Okay. Hast du genau. noch was mitgebracht?
Nö, also wir können kurz über Struggle for Zorn noch
ja,
sprechen, wie das gelaufen ist. Also wir hatten da 4 Stunden, glaube ich, ungefähr gespielt, 3:45, mhm. bis wir, haben wir verloren? Wir haben am Ende verloren.
Nein, wir haben nicht verloren.
Doch.
Nein.
Doch, wir haben verloren.
Nein, haben wir doch nicht. Hör mal, also wenn wir das verloren hätten, dann...
Wir haben im letzten Zug verloren, oder nicht?
Ja, da
haben wir dann noch gewonnen. Doch, klar. Ja,
wir haben
gewonnen. Ja, ich habe das Relikt nicht gefunden.
Ach, stimmt. Ja, das war auch doof.
Ja, das war doof.
Also, ja, wir haben tatsächlich verloren. Stimmt.
Ja, das ist halt immer schwierig, bei kooperativen oder semi-kooperativen Spielen nach 4 Stunden Spielzeit zu verlieren.
Ich muss auch sagen, dass es gibt wenig Spiele, wo ich wenig Frustrationstoleranz zeige, aber es ist Mario Party und das sind kooperative Brettspiele.
Mhm.
Tatsächlich, ich kann das ganz schlecht ab. Ich werde auch tatsächlich manchmal so ein bisschen, ich werde schon sehr grantig. Ich finde, bei Story for Zone hatte ich mich gut im Griff. Aber
ja.
Ich merke, dass auch in mir so eine Unmut wächst. Ne?
Mhm.
Und deshalb, viele sagen, ja, wenn man immer gewinnt bei kooperativen oder ne, wenn man viel gewinnt und so wenig verliert, dann finde ich das blöd. Ich persönlich mag das tatsächlich ganz gerne.
Ja.
Habe ich weniger ja. Stress.
Ja, wobei, also es muss ja knapp sein.
Es muss knapp sein,
so, ne?
Genau.
Er hat noch so ein bisschen mit den Wheels zu tun, also wie das Spiel überhaupt funktioniert. Und vor allen Dingen ist es halt eine relativ fixe Map dann, wo man sich am besten positioniert. Ne? Wir haben ein paar Züge verloren, als wir versucht haben, über die Brücken zu kommen. Ne?
Ja,
was
oh,
ich persönlich aber auf. Ganz sehr, aber ich ja, wo dein Magier oder dein Commander weggeschwemmt wurde.
Oh, das war auch
durch
richtig,
ein Event.
Richtig
das war
unglücklich.
Richtig mies. Aber cooles Event eigentlich.
Genau, worum
so,
geht's
ne?
nochmal kurz?
Ne? Ja, wir sind
Tower
vier Königshäuser, die in der Fantasy-Welt vom König in den Norden geschickt werden. Dort ist eine rote Plage, die sich auszubreiten droht. Und er sagt praktisch, hey, ihr seid hier die Adelshäuser. Ihr seid dafür verantwortlich, das Königreich zu schützen. Schickt eine Warband da rein und kümmert euch drum. Und übersteht da 12 Tage. Danach ist der Ausbruch vorbei. Ne? Soweit die
Lore.
Konstruierte Geschichte davon, genau, das ist das Ganze an Lore, so, ne, und ja, dann sucht sich jeder ein Haus aus, stellt sich seine Leute zusammen, beziehungsweise im Zweispielerspiel hat man alle zur Verfügung, man fängt unten an der Map an und es ist im Prinzip ein Tower-Defense-Spiel, von oben kommen die Gegner, so wie bei The Plum Island Horror eben auch. Und man geht über die Map, man muss verhindern, dass unten Monster durchlaufen. Und man sollte Dörfer befreien, man sollte Relikte finden, die in so verseuchten Nestern praktisch zu finden sind. Und daran hat es eben bei uns gescheitert, weil wir, die Relikte wurden am Anfang zufällig verteilt und wir sind als Letzte nicht drangekommen. Das war oben in der Ecke der Map und wir wurden im Endeffekt beim Fluss in der Mitte zu lange aufgehalten.
Ne, kann man aufgehalten sagen. Ist gut, mein Commander ist gestorben, weil der Fluss angestiegen ist.
Genau, also es gibt eine, ne, es gibt, ach, das habe ich ja damals alles schon gesagt. Es gibt ein langes Regelbuch, in dem ich auch viel blättern musste dabei.
50
Wobei,
Seiten.
Ich fand, ja, 50 Seiten, aber es läuft, finde ich. Ne, es ist Kopf.
Ja.
Ja, also so anstrengend ist
ein,
es
zwei
nicht,
Partien.
Wenn man einmal drin ist, so, ne?
Ja,
ja, aber es ist wirklich vom Anspruch her, es ist Wargamey, ne? Auch so, wie es aussieht, ne? Also das es gibt mittlerweile, ich bin ganz stolz, es gibt mittlerweile eine Space Biff Review, die tatsächlich nach unserer ersten Erwähnung gekommen ist. So, da lest danach, er kann es besser sagen, er sagt, it's a glorious mess. So, ne? Also das stimmt alles nicht, das sieht alles aus wie vor 20, 30 Jahren, aber es macht schon Spaß, damit rumzuspielen. Ne? Mir auch, die Zweierpartie war für mich in Ordnung, wobei die jetzt auch, also klar, mit Simon und so war alles schön, aber spielerisch war die jetzt nicht so viel besser als die Solo-Partie, ne? Weil wir eben auch komplett kooperativ gespielt haben. Es ist natürlich, ich stelle es mir richtig geil vor, mit 4 Leuten zu sagen, wir sind semi-kooperativ und dürfen uns auch noch in den Rücken fallen. Heißt, wir kämpfen eben nicht nur gegen die Monster, sondern es kann auch sein, dass irgendwann einer sagt so, ich kann es mir erlauben, jetzt den anderen noch zu schwächen. So, das wäre natürlich geil. Ich weiß aber nicht, ob das Spiel das das ja, hergibt. Und
das
ich weiß
genau
auch nicht, wo
Frage.
Ich vier Leute hernehmen soll, die dieses Monster mit mir tatsächlich spielen. Zu zweit war es, was das angeht, nicht optimal, weil wir natürlich nicht gesagt haben, oh, es wird ganz schön knapp und jetzt hau ich dir noch einen runter hier. Ja. Ne? Also das hat sich einfach nicht ergeben. Und man kann es bis zu fünf Leuten spielen. Ich weiß nicht, wie lange es da noch dauern sollte. Wie gesagt, Simon und ich spielen schnell meistens. Ne? Wir würden es vielleicht mit Übungen auf 3 Stunden runterkriegen zu zweit. Da ist man dann bei 5-6 Stunden mit mehreren Mitspielern. Ne?
Also ich finde auch das Konstrukt, ich bin mir nicht sicher, ob es das tragen würde, dass es Semi-Kooperation auch so zulässt. Da musst du auch schon mit geübten Spielern spielen, die genau abschätzen können. Also es wäre so ein Spiel, wenn du das jede Woche spielst, okay, mit den gleichen Leuten. Ich finde tatsächlich auch, dass es optisch eigentlich ganz cool ist. Ich finde das Spielmaterial ein bisschen fragwürdig tatsächlich.
Es ist halt made in the USA und du merkst, dass die Experten für diese Produktion von Boardgaming-Artikeln in einem anderen Land sitzen.
So, ja, ne? Also, das ist sehr weird, aber die Optik, ich weiß von vielen, dass sie die schrecklich finden. Ich finde sie tatsächlich ganz gut. Ich fand auch die Map ganz cool, sehr übersichtlich. Ich persönlich habe mich aber auch die ganze Zeit gefragt, warum soll ich das spielen, wenn ich Plum Island Horror spielen kann? Und ich glaube, da ist genau das Ding, entscheidet euch für eins der beiden Spiele. Der Thomas mag Struggle for Zorn lieber, ich mag Plum Island Horror lieber. Und Dawn of the Zets steht nochmal außer Konkurrenz, finde ich auch grandios, können wir aber nicht so vergleichen wie die beiden. Die sind schon sehr ähnlich, was viele Sachen angeht. Ich muss aber sagen, dass ich Plum Island Horror deutlich interessanter finde, sowohl vom Thema als auch vom Kampf, als auch von der generellen Umsetzung. Punkt. Und viel mehr kann ich da auch nicht zu sagen, außer, dass ich es natürlich für das schätze, was es ist. Ne, es ist was Eigenes. Man merkt, dass der Hermann Luttmann, ist er Deutscher? Ich weiß gar nicht.
Nee, ich glaube, der ist Ami mit deutschen Wurzeln.
Erman Luttmann heißt er dann, oder?
Ich glaube.
Ich weiß nicht, ist auch egal. Ja, aber man spürt, dass der da einfach Bock drauf hatte. Und ich freue mich auch sehr auf die Neuauflage von Dawn of the Zets, die scheinbar kommen soll. Und weil Victory Point Games ja leider pleite gegangen ist.
Würde ich gerne ausprobieren.
Das musst du ausprobieren. Weil da tatsächlich, also wenn du für Struggle for Zorn bist und ich für Plum Island Horror, ist meine Freundin für Dawn of the Zets. Das ist interessant, ne?
Ja,
aber es ist so. Und man kann sagen, sucht ihr Tower Defense, dann seid ihr bei diesem Designer richtig. Egal für welches Spiel euch da entscheidet. Ich persönlich würde sagen, das Typischste ist tatsächlich eher so ein Dawn of the Zets, wenn ihr so eher Wargamey seid, hier Struggle for Zorn, und wenn ihr so eine Mischung aus allem wollt, ein bisschen Prise Humor und nicht irritiert seid, dass eine Insel vielleicht bevölkert ist. Dicht bevölkert ist, ja, auch Inseln.
Wie Mallorca
dürfen,
zur Hauptsaison.
Auch Inseln dürfen groß sein und Häfen haben und so. Dann holt euch Plum Island Horror. Ich würde tatsächlich sagen, ich finde Plum Island Horror das Beste von den dreien. Aber wie gesagt, das kommt immer darauf an, wen ihr fragt. Aber guckt euch die Sachen mal an. Die kriegen zu wenig Erwähnung.
Ja. Und das ist bei mir das Thema und das Genre des Fantasy-Wargames mit kleinen Chits.
Bei mir dann eben nicht.
Also mit Chits im Sinn von Markern, ne, drin. Da passiert momentan eine Menge. Ey, Burning Banners, das demnächst hier ankommt, ne, also das nicht
kooperativ
ist, sondern dass immer zwei Fraktionen gegeneinander sind, das auch auf so einer Fantasy-Map ist, auch mit so Wargame-Countern und so. Das, also es war jetzt einige Tage wirklich bei BGG auf der 1. Mhm. Es scheint ein Interesse daran da zu sein, ne? Und was auch noch ist, ist Divine Right ist momentan auf Kickstarter. Das ist auch so ein altes Ding aus den 70ern. So ein Klassiker-Ding dabei, wo auch so halb ein Rollenspiel mit drin hängt und sowas. Ich weiß nicht, wie unwieldy das ist, aber das sind so die Sachen zusammen mit Wizards Kings, ist glaube ich noch das andere, die es gab. Und ich habe immer nur gesehen, so, okay, gibt es solche Spiele? Nur aus den 70ern? Dann sind sie wahrscheinlich auf Computerspiele dafür gegangen. Und jetzt kommen sie langsam zurück. Ich bin vor allen Dingen auf Burning Banners als Neuimplementierung gespannt. Aber bei Divine Right auch mal rein. In der Hoffnung, dass Burning Banners gut läuft und die Leute Bock drauf haben. Aber Spielersuche bei sowas, ne? Also holt es euch nicht, wenn ihr nicht gewillt seid, den Solo-Modus auszuprobieren oder sowas. Oder da sehr gut vernetzt seid mit Leuten, die Bock haben, sich in sowas einzuarbeiten.
Na, genau, das sollte man sich natürlich vorher im Klaren sein. Ich glaube, zu zweit kann man schon sagen, sind Dawn of the Zets und Plum Island Horror deutlich besser.
Mhm.
Das kann man, glaube ich, sagen. Ne? Also Sorry for Zorn ist nicht für zwei Spieler ausgelegt eigentlich.
Genau, also ich behalte es für ein Solo jetzt. Es kommt auch bald ein richtiger Solo-Modus noch, also wo man nicht zweihändig spielen muss, mit zwei Armeen praktisch.
Ja.
Und werde es behalten, weil es ein Liebhaberding ist. So. Vielleicht ja. ein Heartbreaker ja. ein bisschen, aber das bleibt erstmal.
Ja.
Und ich habe es mich natürlich gefreut, mit Simon zu spielen. Und
ja, ich hatte natürlich auch Freude, es mit dir zu spielen. Wir müssen uns ja auch gegenseitig hier ein bisschen nicht Honig ums Maul spielen, das wollte ich jetzt nicht sagen als Veganer, aber
Was würdest du
Agavendicksaft.
Cashewmus ist auch problematisch. Das ist gut.
Agavendicksaft, um den Mund zu schmieren. Egal.
Mm.
Okay, ja. Jetzt
müssen,
haben unsere
Wir müssen zum Ende kommen, weil
nee.
Ich habe.
Was? Du
also
hast?
Ich hab,
was hast du jetzt Vorstellung und Bock bekommen? Was?
Es ist okay.
Ich habe tatsächlich noch ein Spiel, was ich erwähnen muss, weil ja. ich denke, ich kann die Zuhörerinnen jetzt nicht warten lassen. Wir müssen ja extra lange Folge
machen.
Mach mal,
ich muss mich kurz enteifern. Ja.
Was musst du?
Ich muss mich kurz enteifern. Das war aufregend gerade mit
Ach so.
Deinem Agavendicksaft.
Ach so. Ja. Ja, okay. Das ist gut. Komm runter. aber wo ich nicht runterkomme, ist tatsächlich das nächste Spiel auf meiner Liste. Ich tippe, dass es dich ansprechen wird und dass du es wahrscheinlich trotzdem nicht spielen wirst, aufgrund von Zeitmangel. Und es ist ein Spiel, was ich schon erwähnt habe, dass es bei mir ankommen wird. Ich habe es jetzt, ich gucke nach. Ich möchte ja auch transparent sein, wie viel habe ich schon gespielt, wie gut finde ich es, weil Oathsworn ist tatsächlich bei mir nach, ich glaube, 9 Partien oder 8 Partien, ich gucke gerade nach 8 Partien ausgezogen, weil wir gemerkt haben, es verliert uns ein bisschen. Wir müssen uns eher so zwingen, dieses Spiel weiterzuspielen. Aufgrund dessen, dass wir das Kampfsystem sehr, sehr hakelig fanden, beziehungsweise ist halt sehr Eurogamig und wir sind da nie so richtig reingekommen in so ein flüssiges Gameplay in dem Bosskampf. Das liegt auch daran, dass jeder Boss irgendwie andere Fähigkeiten hatte und man jedes Mal sich auf was Neues einstellen musste. Ich fand trotzdem, dass das Spiel gut ist, aber man muss sich vorstellen, das ist ein Riesenbrocken, der zu Hause rumsteht, er ist teuer. Und ich habe ihn einfach an jemanden verkauft, der das Spiel vielleicht dann doch lieber und mehr gespielt hat als ich. Und das muss auch mal erlaubt sein. Ne? Aber es bleibt trotzdem ein gutes Spiel, aber ich kann nicht so ganz die 9-Komma-Wertung bei BGG verstehen. Da bin ich auch ehrlich. So, jetzt haben wir aber ein ähnliches Spiel. Auch eine 8,6 oder 8,7 aktuell bei BGG. In den Top 50 Hotness ist es irgendwie gefühlt seit Monaten. Ich habe jetzt 7 Partien gespielt, insgesamt knapp 15 Stunden in dieses Spiel investiert und wir reden von dem neuen großen Awakened Realms Spiel ISS Vanguard.
Hm.
Bei diesem Spiel geht es darum, dass wir ein Raumschiff verkörpern, was von der Erde ausgesendet wurde, um ja den Weltraum zu durchsuchen nach gewissen Dingen. Und ich werde auch gar nicht zu der Geschichte spoilern, weil die ist wirklich gut erzählt. Und wir werden uns auf verschiedenste Missionen begeben, verschiedene Quests annehmen, verschiedene Nebenquests aber auch vielleicht annehmen. Und was das Spiel ähnlich macht zu Oathsworn ist, es unterteilt sich in 2 Spielphasen. Und zwar beginnt es mit einer Schiffsphase, wo wir gucken können, was machen wir an Bord eigentlich. Wir können neue Sachen erforschen, wir können eingesammelte Entdeckungen einsetzen, um, wie gesagt, weiß ich nicht, irgendwas zu erforschen. Wir können das Schiff upgraden, wenn wir Teile dafür gefunden haben. Wir können neue Besatzungsmitglieder ausbilden oder wir können Probleme lösen. Das sind so die Hauptmomente. Aber was wir auf jeden Fall auch tun, ist zu gucken, wo befinden wir uns eigentlich gerade im Weltraum und wo wollen wir als nächstes hin? Und was da sehr spannend ist, es gibt sehr viele verschiedene Systeme, wo wir hinreisen können. Und die haben auch alle Eigenheiten. Und wir müssen uns auf jeden anders vorbereiten. Und wir können auch zum Beispiel ein bisschen von unseren Ressourcen ausgeben, um herauszufinden, was brauchen wir eigentlich für den Aufenthalt da? Was sind wichtige Würfe, um dahingehend auch eine Crew zusammenzustellen, die vielleicht auf diese Sachen spezialisiert ist? Na, zum Beispiel, es gibt viele Würfe, die auf ein Spitzhackensymbol gehen. Dann nimmst du natürlich jemanden, der gut mit Spitzhackensymbolen arbeitet. Ne, oder vielleicht viele Würfel, beziehungsweise die Würfel haben wir eigentlich immer gleich, die können wir höchstens dann austauschen, dass das passt. So, das ist erstmal schön. Was cool ist in dieser Schiffsphase, du hast wirklich das Gefühl, du hast so ein riesen Ringbuch, du klappst das auf und gehst so von links nach rechts durch und guckst so, was gibt's auch für Probleme. Es gibt sehr viele zufällige Sachen, die auch passieren, wie zum Beispiel, welche Besatzung du kriegst, ziehst du aus, ich weiß nicht, wie viele Hunderte da drin sind, ziehst du, steckst die in deine Sektion, es gibt Aufklärer, Sicherheit, jetzt muss ich überlegen, weil die anderen spielt meine Freundin.
Forscher.
Forscher? Ja, Wissenschaft. Wissenschaft, ja. Und
Ingenieure.
Ingenieure, ja, so ungefähr, kann man sagen. Ja, und die haben natürlich alle eigene Fähigkeiten und wir können zwischen den Sachen aufleveln. Wahrscheinlich so ein bisschen, ich habe Gloomhaven leider noch nicht gespielt, aber wahrscheinlich ein bisschen so. Also du hast eine wirkliche Progression, ähnlich wie beim Computerspiel, muss man klar sagen. Mhm. Zwischen den Partien, du kannst dir neue Würfel kaufen, du kannst Sachen upgraden, du kannst deine Schiffe upgraden, du kannst neue Schiffe irgendwie finden, freischalten, wie auch immer, um quasi auch manche Planeten kannst du erst bereisen, wenn du ein besonderes Schiffsschild hast, weil du vorher in der Atmosphäre zerschellen würdest, wie auch immer. Und was das Spiel cool macht, ist, das macht Spaß, aber was auch Spaß macht, ist, anschließend zu landen, auf dem Planeten, Sachen zu erforschen. Wir haben meist dann ein Ziel auf dieser Planetenkarte und da kann viel passieren. Und ich werde da nicht spoilern, aber es werden natürlich auch Kämpfe passieren, es werden Sachen passieren, mit denen wir überhaupt nicht rechnen. Also ich sag mal, die letzte Partie, ich muss auch sagen, da hat es mich auch wirklich, da war ich sehr, sehr angespannt, weil die haben wir auch verloren. Das ist immer wieder bei Kovac, die wir spielen, die wir verlieren. Es war knapp, aber boah, ich war schon, also ich muss sagen, mir hat das Spielen emotional nicht ganz gut getan an dem Tag, weil es war wirklich gemein. Ich werde nicht sagen, was passiert, weil ich glaube, das Spiel ist schon darauf ausgelegt, dass du ein paar Main-Events auch machst. Aber du bist trotzdem relativ frei und du hast auch dieses Gefühl, frei zu sein und Entscheidungen treffen zu können. Und das macht es gut. Und es wird häufig mit Mass Effect irgendwie verglichen, auch so von der Art und Weise. Da kann ich leider nicht genug zu sagen, weil ich Mass Effect nicht gespielt habe. Ich habe es mir tatsächlich jetzt gekauft, weil es war super günstig. Mhm. Und habe auch vor, das mal auszuprobieren, weil ich finde, Sci-Fi haben wir zu selten in Kampagnendingern. Und ich muss dazu sagen, mir macht es Spaß. Ich finde Unsettled deutlich stärker, weil Unsettled einfach einen anderen Fokus hat, es auch diese One-Shots hat.
Ja.
Hatten wir ja in irgendeiner alten Folge, müsst ihr dann mal gucken, welche das war, hatten wir das besprochen. Ich finde das tatsächlich auch mechanisch besser, das Unsettled. Also Unsettled ist das bessere Spiel. Das heißt aber nicht, dass ISS Vanguard schlecht ist. Ich finde ISS Vanguard auch sehr gut. Ich habe Bock, das dieses Wochenende wieder zu spielen. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man wirklich jetzt schon 8 Wochen in Folge jedes Wochenende zumindest einen Spieltag macht, wo man auch so ein Spiel, was 2,5 bis 3 Stunden dauert, auf den Tisch kriegt.
Das ist krass. Ja.
Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich finde, die Planetenerkundung hätte etwas immersiver sein können für meinen Geschmack, weil man halt auch da so ein Ringbuch hat und trotzdem auch da viele zufällige Begegnungen bekommt. Man in einem großen, ähnlich wie man das aus diesen alten Rollenspieldingern kennt, so Choose Your Own Adventure mäßig, liest du dann Einträge. Und ja, also es macht Spaß und ich bin gespannt tatsächlich, wie sich die Story entwickelt, weil die entwickelt sich stetig. Und nach der letzten Partie weiß ich nicht, wie sie die Story jetzt weitermachen werden. Und da bin ich total gespannt drauf. Und es ist, ich will nicht sagen, es ist die beste Story überhaupt, aber sie hookt einen. Du willst dranbleiben. Was ich bei Osworn ein bisschen schade fand, war, die ersten 3 Partien waren super stark geschrieben. Auch was passiert, du hast dich ein bisschen wie so ein investigativer Journalist, Detektiv, wie auch immer, gefühlt, der gerade herausfindet, was die große Bedrohung ist, indem er Nachforschungen im Dorf anstellt. Und dann im großen Kampf kämpfst du dagegen. Das hat sich aber leider irgendwann verflüchtigt und du hast, Vorsicht, Spoiler, Ohren zu halten, weiß ich nicht, ne? Aber du hast nachher dann nur noch gegen, weiß ich nicht, du läufst durch den Wald und kämpfst gegen Räuber. So, ist super lame. Das ist halt
mega Spoiler.
Ja, aber das ist ja nicht, nicht, also das bringt dir für die Hauptgeschichte nicht, also das ist an sich keine gute Geschichte, zu sagen, ihr müsst die ganze Zeit Proben machen, ihr rennt durch den Wald und am Ende ist ein Räuberlager. Das ist nicht das, was ich am Anfang von dem Spiel geboten bekommen habe. Am Anfang war es dieses, es gibt eine Bedrohung und dagegen kämpft ihr danach. Und ich habe das Gefühl, dass Isis Wenger das jetzt geschafft hat, eine Dramaturgie zu machen, dass in Partie 7 wir so auf die Fresse bekommen haben und gemerkt haben, okay, das Spiel hatte ich an den Eiern. So, und jetzt bin ich gespannt, was macht es damit? Was macht es damit? Wie kriegt es mich auch zurück? Weil ich bin super frustriert aus dieser Partie gegangen. Mit was will es mich jetzt locken, dass ich jetzt nach diesen herben Rückschlägen wieder reingehe? Und das finde ich cool. Das ist eine Dramaturgie, die ich feiere.
Dass du so auskommst, dass du erstmal sagst, passiert irgendwas aus dem Spiel heraus. Es ist so gewollt, dass du so gebeutelt bist.
Ich glaube, wir hätten das definitiv gewinnen können.
Okay.
Ich
wollte nur wissen, wie gescriptet es ist.
Das ist die Frage. Also ich denke, dass es schon ein bisschen gescriptet ist, auch was passiert, wobei wir auch tatsächlich uns dagegen auch ein bisschen gewehrt haben und dann einfach nochmal die Nebenmission gemacht haben, obwohl wir eigentlich gedacht haben, nee, die machen wir jetzt nicht. Und wir haben gedacht, doch, dann machen wir sie jetzt. So. Ich glaube, dass es ähnlich wie bei vielen Open-World-Spielen so ist, dass die Hauptstory einfach gewissen dramaturgischen Punkten folgt. Und das sehe ich als Vorteil und nicht als Nachteil. Dass gewisse Sachen passieren, die die Story ein bisschen umkrempeln, das ist wichtig. Und das merke ich gerade, dass das Isis Wingard gerade richtig gut geschafft hat. Und das ist gutes Storywriting. Das ist gutes Storytelling auch. Und ich möchte wissen, wie es weitergeht. Wir haben dazu so eine Personal-Files- Erweiterung, die quasi für jedes dieser zig Besatzungsmitglieder, die man zufällig zieht, nochmal irgendwie persönliche Ziele und Hintergrundgeschichte. Ich muss sagen, die haben wir jetzt rausgelassen. Okay. Die haben uns persönlich eher gestört. Ich würde die nicht unbedingt empfehlen. Klar, wer das haben will, okay. Ist ein nettes Gimmick.
Alles Redshirts, die können aber alle draufgehen.
Also ich persönlich, also du hast auf den Karten immer hinten so eine kleine Background-Geschichte.
Ja.
Und eigentlich formst du die Charaktere mit den Geschichten, die du mit ihnen schreibst. Und nicht,
das ist immer besser,
und nicht irgendwie zwei, drei Dialoge zwischen anderen Besatzungsmitgliedern über diese Person. Klar, das ist nett, aber das braucht's für mich tatsächlich nicht. Dafür ist die Story auch zu universell. Also es geht hier ums Überleben der Menschheit und nicht um, weiß ich nicht, Uwe. Das gibt's tatsächlich, glaube ich, den Uwe.
Sehr gut. Meiner. Ja.
Ich gebe tatsächlich, werde da definitiv ein Update geben. Ich weiß auch nicht, wie lange geht denn das Spiel. Da bin ich auch total gespannt, weil ich denke, ich habe irgendwo was gesehen, dass es so 20 Partien oder so halten soll. Da bin ich mal gespannt. Aber ich weiß nicht, ob man da was finden kann. Das würde mich auch interessieren. Wie viel habe ich denn eigentlich noch vor mir? Weil wir haben bisher wenig gesehen von den Systemen, muss man klar dazu sagen. Wir haben wenig freigeschaltet. Wir haben 7 Partien gespielt. Ich glaube, da steckt locker 100 Stunden Spielzeit drin. Aber das ist nur jetzt so.
Krass, ja.
Du musst die Zeit dafür haben, weil ich glaube, was schade ist, ist das Spiel anzufangen und nicht zu Ende zu spielen. Weil es eben keine One-Shots sind. Wenn ihr weniger Zeit habt und euch aber Thema Space interessiert, dann nehmt lieber Unsettled. So, da habt ihr abgeschlossene Geschichten, die sind hervorragend geschrieben, die sind super mechanisch umgesetzt, aber das ist, wie gesagt, einfach so ein Space-PC-Game als Board-Game. Und das ist echt cool, ja.
Klingt gut. Wie ist denn so, also wenn du das sagst und mit den Ringbüchern und so, wie ist denn Setup und Abbau? Kannst du einfach speichern und ist das so Quality of Life Sachen drin, dass du das easy machen kannst oder ist es nervig?
Oder ich würde sagen, es ist... Nee, wir lassen es nicht stehen. Tatsächlich, das ist ein guter Hinweis, weil das haben wir tatsächlich bei anderen Spielen ja gemacht, bei anderen Kampagnenspielen. Nein. Tatsächlich, das Coole ist, du hast für jede Fraktion hast du einen eigenen Behälter, wo Karten und Würfel einfach reingeworfen werden. Die kannst du dann easy peasy in der nächsten Partie wieder rausholen. Das Ringbuch klappst du zu, beziehungsweise du hast ja zwei Ringbücher, einmal Planet, einmal Schiffsphase. Du startest mit der Schiffsphase, gehst drüber in den Planet und baust dann über das Schiffsbuch ab und speicherst. Und speichern bedeutet, Karten in Behälter schieben, Bücher zuklappen, ne? Und klar, Miniaturen wieder wegpacken und so weiter. Ich würde auch nicht sagen, wenn ihr jetzt keine Leute seid, die Miniaturen bemalen, nehmt euch die ganz normale Version. Das reicht vollkommen aus. Ihr braucht nicht für jede Bedrohung eigene Miniaturen haben. Das ist sind wie bei Osborn auch schon. Oder? Ja, es sind Pappstandys, genau. Und das ist okay. Also klar, wenn ihr jetzt Miniaturen bemalt, gönnt euch. Das macht ja auch Spaß. So, aber ich sag mal, für 150 Euro das Grundspiel reicht vollkommen aus. Ne? Und braucht auch keine Erweiterung dazu und die Deluxe-Würfel sehen schrecklich aus. Nehmt einfach das normale Ding. So, das muss reichen. Ne? Muss man dann auch jemandem sagen, so, All-In ist nicht nötig. Ich würde sagen, vom Speichern her, das dauert keine 5 Minuten. Ne? Das ist wie ein normales Brettspiel einfach abbauen. Mehr ist es nicht. Das ist nichts, wo du sagst, also selbst wenn ich es am nächsten Tag wieder spielen würde und vorher noch was anderes spielen würde, würde ich es nicht aufgebaut lassen. Dafür räumst du schon während der Partie ja zu viel weg, wenn du den Planet zum Beispiel verlässt.
Ne? Verstehe, ja.
Ja. Genau, du hast auch Sektionskarten, habe ich ganz vergessen. Auch ein sehr cooles Element. Jede Fraktion hat Karten und je nachdem, welches Level du hast Level 1, 2 und 3, je nachdem, wie viel Erfahrung die schon haben, wie oft die dabei waren. Und du stellst dir tatsächlich ein Deck aus 10 Karten am Anfang zusammen. Also du hast Deck Construction drin. Das fand ich ein sehr cooles Element, weil du hast tatsächlich ähnlich wie bei, aber welchem Spiel war das denn, dass du eigentlich auch nicht so viel Auswahl hattest für Deck Construction, aber das wenige eigentlich hier bei dem Dino-Deckbilder. Apex Theropod habe ich das ja auch positiv angesprochen. Und hier ist es auch so, du hast dann aus 15 Karten oder 17, 20 Karten wählst du halt dann am Anfang 10 aus. Und dann weißt du, okay, auf dem Planeten brauche ich die Würfel viel, dann nehme ich die Reroller für den grünen Würfel oder sowas. Ne? Und das ist tatsächlich ganz cool, dass du dich auch so ein bisschen anpassen kannst an dem, was du weißt von dem Planeten und du auch später stärkere Karten kriegen kannst. Das wollte ich ja auch nochmal zusätzlich erwähnen, weil es wieder so ein Deck Construction auf einem sehr simplen Niveau gut macht. Ne? Dass man auch nicht nur grübelt, aber auch ruhig mal ein paar Minuten drüber nachdenken kann.
Ja. Klingt nach einem guten Teil. Ich bleib doch mal dran, aber
wenn du in Rente bist, ne?
Wenn ich, genau, dann.
Wenn die Kinder aus dem Haus sind. Das tut mir so leid.
Wenn wir die mit der echten Vanguard ins All geschossen haben.
Das tut mir so leid. Ich weiß, du würdest es lieben. Ich weiß das, weil okay. du liebst Storytelling, du liebst Space. Du würdest es mögen. Du würdest es mögen.
Wobei es noch nicht ganz nach Star Trek in a Box klingt, sonst wäre ich noch wehmütiger. Nee,
Star Trek sowieso nicht.
Also, genau. Ne? Ich habe bei BGG halt eine XCOM geschrieben, aus irgendwelchen Gründen. Das wundert mich.
Also es ist eigentlich, du bist die auf einem Raumschiff, das von der Menschheit losgeschickt wurde, um zu gucken, wie die Menschheit überlebt. So ein beliebtes Sci-Fi-Setting. Ne? Und wir haben unbekannte Bedrohungen, unbekannte Begegnungen und müssen eigentlich herausfinden, was passiert da gerade. Also es ist auch so ein gegen das Unbekannte, aber auch ist es überhaupt gegen das Unbekannte oder vielleicht mit? Ich kann es dir auch noch nicht sagen. Ne? Also es ist so, wir erforschen einfach ein bisschen und das finde ich spannend. Ne?
Ja.
Sehr cooles Ding.
Das klingt gut. Vielen Dank für den Einblick.
Ist auch tatsächlich, würde ich sagen, von dem Einstiegslevel, was das Alter angeht, im Gegensatz zu Osworn deutlich drunter. Also das kannst du easy auch mit deinen jugendlichen Kindern spielen, beispielsweise, wenn die da Bock drauf haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein cooles Eltern-Kind-Ding auch sein kann, ne? Dass man gemeinsam sagt, anstatt dass wir jetzt irgendwie einen Film abends zusammenschauen, lass doch einfach mal ISS Vanguard spielen, weil es ist mechanisch so, dass du dich gut absprechen kannst, auch untereinander, du würfelst jetzt das oder wir machen das, aber es ist auch viel einfach erleben. Und das ist zum Beispiel bei Unsettled, würde ich sagen, es ist ein knallhartes Ressourcenmanagement-Ding. Bei ISS Vanguard ist es mehr, wir können schon absprechen, aber wir können auch ein bisschen mal was wagen und nicht jeder Fehler wird direkt mit Niederlage bestraft.
Ist wahrscheinlich auch der Vorteil von dem Würfelprobensystem immer.
Ja, ne? Also ich könnte mir da vorstellen, schon Stefan auch mit seinem Sohn zum Beispiel, wenn er 2 Jahre älter ist. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch Spaß macht. Aber auch da, wie gesagt, fragt vorher die Leute, mit denen ihr spielen wollt, habt ihr Bock euch da zig Stunden hinzusetzen. Das kann ein cooles Ding werden, aber dann müssen halt auch alle Leute mitziehen. Und ich bin gerade wirklich guter Dinge, dass ich einfach Bock habe, es weiter zu erforschen und zu schauen, wie geht's weiter.
Ja.
Ja.
Dann Randa. Die Nacht ist noch jung. Die Folge aber leider nicht mehr und wir auch nicht.
Die Nacht holt uns ein.
Genau.
War trotzdem eine schöne Folge mit dir heute.
Ja, war auch sehr schön mit dir, Simon. Ja. Ne? Und ich habe was für dich. Ich habe noch ein Geschenk für dich.
Eine schöne Nudel?
Eine, die dir hilft in deiner Situation gerade.
Oh ja.
Die Radiatori ist es diese Woche. Kannst du die bitte mal googeln?
Die Radiatori. Nie gehört.
Radiatori. Und dann überleg mal, warum ich dir die ausgesucht habe diese Woche.
Das sieht aus wie ein Käfer.
Ach, wie ein Heizkörper.
Ach, wie ein Heizkörper. Ja. Wann kann ich das gebrauchen?
Ich dachte, bei dir wird die Heizung gerade ausgetauscht.
Das stimmt, die wurde aber schon ausgetauscht. Ja, richtig cool. Jetzt sparen wir richtig Gas ein hier. Ja, voll gut. Die habe ich tatsächlich, aber die habe ich schon mal gegessen, aber das ist auch krass, wie viele Pastasorten es gibt. Wir lernen die aus.
Ja, genau. Wir haben noch nicht mal angefangen, in die
Pasta
einzutauchen.
Was machen wir dann? Wie gesagt, Pasta-Gerichte.
Ja, wenn es keine Pasta mehr gibt, hören wir auf.
Das geht natürlich nicht.
Ja, komm schon. Also, ne, da müssen wir ja.
Nicht. Das können wir nicht machen.
Dann fangen wir wieder von vorne an.
Ja. Genau, da haben wir schon wieder vergessen.
An diesen traurigen Tag wollen wir heute noch nicht denken. Wir sind noch weit davon entfernt. Ne?
Genau, also, rechnen wir mit nächster Woche nicht mit einer Folge. Dafür aber in übernächster Woche dann mit voller Energie.
Es liegt nicht an euch, wenn es keine Folge gibt.
Ja.
Es liegt nicht an dir.
Aber China. Schreibt auch ruhig gerne dem Thomas Nachrichten. Schreibt ihm ruhig. Schreibt ihm ruhig einfach ein paar nette Worte. Dann freut er sich, während ich im Urlaub bin. Und dann weint er auch nicht.
Mhm.
Weil sonst sagt er,
und dann könnt ihr mal schauen.
Ist weg.
Na, warte, ich versuche die zu beantworten. Gründlich.
Also schreibt
nicht schnell, aber gründlich. Genau, und es kann auch immer sein, dass der Papa bei Instagram auf den falschen Button kommt. Ne? Also,
Instagram ist auch ganz komisch. Du musst ja jetzt auch Einladungen annehmen, damit du überhaupt nochmal antworten kannst. Richtig weird. Hast du das bei der Person gemacht?
Nein, noch nicht.
Ja, dann mach das. Also wenn du das hörst hier und du immer noch nicht antworten kannst, dann ist es Thomas.
Doch, stimmt, es ist ja Dienstag heute. Das habe ich natürlich schon lange gemacht.
Ja, natürlich.
Am selben Tag habe ich das
gemacht. Natürlich hast du das gemacht, ja klar.
Ja, ich muss ja erstmal gucken, was ich antworten möchte darauf. Mein Gott, ich habe mir um sowas noch keine Gedanken gemacht.
Achso, du hast noch nicht mal geantwortet.
Ja, du hör auf. Du hast das Insta-Passwort auch.
Echt?
Wir haben eine kleine technische Störung. Die Radiatori ist die Nudel der Woche.
Ach schön, das hat mir heute gut gefallen. Das hat gut getan heute.
Macht's gut da draußen.
Macht's gut. Ciao.
Ciao. Ja.